Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
People have no idea what's coming.
Ich darf mich gern überraschen.
Du kannst es besser nicht sagen.
Und hier schlägt ein!
Wow, I love it.
So kann es gerne weitergehen.
This is gonna be good.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner ist zurück. Heute in Teil 3 der großen Karriere-Rückschau von und mit Reinhard Diewis, dem ÖRV-Jahrhundert-Goalie und dem ersten Österreicher in der NHL. Im ersten Teil, der vergangene Woche online ging, haben wir auf die Anfänge der Karriere zurückgeblickt. Im zweiten Teil auf das Ende. Und ja, wie so in einem Schneckenmodell geht's jetzt weiter rein in den Fleisch- bzw. Meat-on-the-Bone-Bereich der Karriere. Wir widmen uns heute der großen Zeit der VJO Feldkirch. Und Rein, ich freue mich einmal mehr, dass du die Zeit nimmst, um über diese prägende Phase deiner Karriere ausführlich zu sprechen.
Hallo Martin, ich freue mich, dass ich Teil deiner Show sein darf.
Ja, ohne dich würde es nicht funktionieren. Der Auftakt in die zweite Staffel von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner ist mehr als nur geglückt. Rein, wir haben im ersten Teil aufgehört, darüber zu sprechen, als du drauf und dran warst, aus Wien auszuziehen. Wie kam es dazu, für all diejenigen, die vielleicht den ersten Teil nicht gehört haben, dass du ausgerechnet in Vorarlberg dein Eishockey-Glück gesucht und dann auch gefunden hast?
Ja, so viele Optionen habe ich nicht gehabt damals. Es war so, also in Wien hat es damals zwei Vereine gegeben, den WFV und Wattstadlau. Und der WFV war eher der Verein der oberen der Elite, ja, wenn man es fein ausdrückt. Wir waren der Arbeiterverein und es sind leider beide Vereine in Konkurs gegangen, haben sie fusioniert. Der Verein wurde dann geführt von den Funktionären des WFVs und da war halt kein Platz mehr für mich. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich gerade davor bei der U18-Weltmeisterschaft eine sehr gute WM gespielt habe und der Delegationsleiter, der Rudi Zanona, war der Ehrenpräsident von der VJO Feldkirch und der hat mich dann mit dem Ralf Krüger nach Vorarlberg geholt.
Jetzt sprechen wir von einer Zeit, die bald 30 Jahre zurückliegt. Das österreichische Eishockey hat gänzlich anders ausgesehen und ist auch gänzlich anders dagestanden, als das heutzutage der Fall ist. Wenn du uns mal mitnimmst in diese Saison 93-94, deiner ersten bei der VJO Feldkirch, wie war Österreichs Eishockey damals organisiert?
Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar gewesen mit jetzt, minus die ausländischen Vereine. Ich glaube, es waren damals vier oder sechs Vereine waren damals. Wir haben auch mit Italien, Slowenien, Frankreich gespielt und wir haben dann eigentlich nur verkürzte österreichische Meisterschaft gespielt. Es ist Alpenliga genannt worden, die ist gespielt worden damals. Und als die fertig gespielt wurde, hat man noch, weiß nicht, eine einfache Hin- und Rückrunde gespielt und dann hat man Playoff gespielt um einen österreichischen Meistertitel. Also es war ziemlich gleich. Diese Probleme, die es beim Eishockey jetzt davor vor ein, zwei Jahren gegeben hat, nachdem der Ligasponsor aufgehört hat, die gibt's meiner Beobachtung nach alle 20 Jahre aufs Neue. Und wir lernen nicht daraus.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Das sollte ja dann auch um die VJO Feldkirch gehen. Aber das ist etwas, das du auch schon in privaten Telefonaten oder Gesprächen, die wir geführt haben, immer auch angesprochen hast. Warum oder was ist der Grund, dass es alle 20 Jahre zu so einem, in Anführungszeichen, Crash kommt? Und warum lernt man nichts daraus? Was ist da deine Sicht der Dinge?
Das ist jetzt für mich schwer zu beurteilen, weil ich bin ja nicht involviert. Ich weiß ja nicht, also wie alles führungstechnisch dort abläuft. Aber für mich als Beobachter von, nicht ganz von der Ferne, aber dadurch, dass ich nicht involviert bin, will ich es so nennen. Ich kann ja nicht alle 15, 20 Jahre, wenn da das jedes Mal dasselbe passiert, dann muss irgendwas falsch laufen. Es ist bei uns, lernen anscheinend die Leute nicht draus. Es wird halt nicht auf die Zukunft geschaut. Wenn man jetzt schaut, wir haben eine Liga für Ausländer und nicht für die österreichischen Spieler. Bei uns zählt der Ausländer mehr als der Österreicher. In Österreich wird nichts zugetraut. Und wenn man zum Nationalteam schaut, sieht man, da spielen lauter Spieler, die bei uns keine tragende Rolle spielen in der Meisterschaft, mit wenigen Ausnahmen jetzt da. Und trotzdem sind wir für meine Begriffe beim Nationalteam erfolgreich mit der Mannschaft, mit der wir spielen. Wir haben damals zur A-Weltmeisterschaft in Bratislava in Wolfkolt von Dornbirn, der dort in der Verteidigung nicht einmal gespielt hat, wo die Ausländer verletzt waren. Die haben lieber mit vier Ausländern gespielt, als dass wir eine Chance gegeben haben. Und bei uns hat er bei der A-Weltmeisterschaft, wo er nicht NHL-Niveau ist, das will ich noch betonen, bitte, hat er fix gespielt und hat sogar so gut gespielt, dass ihm NHL-Vereine zu einem Trainingslager einladen wollten. Und bei uns ist er nicht gut genug. Und das zeigt meines Erachtens den fehlenden Weitblick der österreichischen Vereine.
Lass uns bei all dieser Kritik, und wir werden wahrscheinlich im Laufe auch der Jahre, die wir noch beackern werden, der Dinge, die du gesehen hast, sicher noch auf diese Aspekte auch zurückkommen und zu sprechen kommen. Aber lass uns in die 90er zurückspringen und quasi dein erster Kontakt mit Feldkirch, mit der Region Vorarlberg, als du gekommen bist und gewusst hast, ich muss jetzt oder werde jetzt hier bleiben dürfen, um meine Profikarriere in den Gang zu bringen. Was waren deine ersten Eindrücke von Vorarlberg?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich eben durch die ganzen Auswahlen, also die Jugendnationalteams, habe ich schon einige Spieler gekannt. Dadurch bin ich ja jetzt nicht in ein fremdes Land gekommen. Und das klingt jetzt ein bisschen extrem ausgedrückt, aber damals hat es halt kein Handy gegeben, die Verbindung zwischen Wien und Vorarlberg. Ich meine, da ist man mit dem Auto, ist man 8 Stunden gefahren, also ist am weitesten weg gewesen im eigenen Land, was man sich vorstellen hat können. Aber ich habe mich entschieden, dass ich das mit dem Eishockey probieren möchte, dass ich das zu meinem Beruf mache, und ich habe keine andere Möglichkeit gehabt, als nach Vorarlberg zu gehen. Und dadurch, mir war bewusst, wenn man was erreichen will, muss man auch Entscheidungen treffen, die im Moment vielleicht nicht so schön sind.
Was war das für eine VEU Feldkirch, auf die du getroffen bist, deren Teil du dann auf einmal warst?
Ja, damals waren sie nicht gut. Sie waren abgeschlagener Letzter bei der ersten Mannschaft. Im Nachwuchs war Feldkirch immer bekannt, dass sie zu den Top-Adressen im österreichischen Eishockey gehören. Und ich weiß nicht, wo wir mit Stadlau nach Feldkirch gefahren sind. Wir sind mit dem Zug 10 Stunden unterwegs gewesen, und dann sind wir froh gewesen, wenn wir unter 10 Gegentore gekriegt haben und sind glücklich heimgefahren. Also so gut waren sie damals. Und bei den Profis waren sie nicht so gut. Da hat es einen Wechsel gegeben. Sie sind ein paar Jahre davor, sind sie noch Meister geworden, haben Top-Ausländer gehabt, und dann hat es einen Einbruch gegeben und sind Letzter gewesen. Aber das war für mich damals zweitrangig. Erstens war meine Auswahl nicht gerade groß. In Wien war ich nicht erwünscht, und dadurch ist es eine recht einfache Entscheidung gewesen.
Dieses Nicht-Erwünscht-Sein, das du angesprochen hast, inwieweit war das auch Motivation, klassische Wut im Bauch, um zu sagen, ich werde es allen zeigen, ich will es allen zeigen?
Diese Gedanken sind bei mir nie auftreten. Es ist, Ich habe das später einmal erwähnt, als ich dann nach Nordamerika gekommen bin, und da wäre ich regelmäßig darauf angesprochen, weil ich der erste Österreicher in der NHL war. Und ich habe das, also meine Antwort ist immer die gleiche, und ich betone überall, ich sage, ich bin ein stolzer Österreicher, und ich sage das wirklich mit vollster Überzeugung, dass wir im besten Land auf der Welt leben dürfen. Aber ich habe das nicht für Österreich gemacht, ich habe das für mich gemacht. Und mit dem Zusatz, dass ich kein Einzelsportler bin, sondern schon Mannschaftssportler. Aber meine Karriere habe ich für mich verfolgt und nicht, weil ich es jemandem anderen zeigen wollte. Ich glaube, das wäre der falsche Zugang gewesen. Ich wollte für mich das Beste rausholen, und das habe ich dann mein ganzes Leben verfolgt. Ich habe gesagt, ich probiere alles in meinen Möglichkeiten, dass ich so gut werden kann, so gut wie ich werden kann. Und ja, wo es mich dann hinführt, werden wir sehen. Und wenn einer besser ist, habe ich auch damit kein Problem. Und das war eigentlich mein, das war mein Antrieb, warum ich Entscheidungen getroffen habe.
92, 93, die VAO, du hast es angesprochen, abgeschlagen letzter gewesen im Grunddurchgang der damals noch etwas größeren Eishockey-Liga. Die österreichische Eishockey-Liga hat sich dann auf 4 Teams verkleinert. In diesen 18 Spiele werden im Grunddurchgang die VAO einigermaßen mithalten können, um sich dann in den Playoffs auch durchaus in einen Rausch und dann in Richtung Meistertitel zu spielen. So viel mal vorweggenommen. Aber zu welchem Zeitpunkt oder gab es einen Zeitpunkt, wo du dir gedacht hattest, hier in Feldkirch könnte Großes entstehen?
Das ist erst später gekommen. Also zu dem Zeitpunkt nicht, da war ich mit mir selber beschäftigt. Ich bin in die Schule gegangen, ich war kein guter Schüler. Ich bin von zu Hause weggegangen, was, auch wenn es für alle Leute in meinem Umfeld ausgeschaut hat, dass es einfach ist, es ist natürlich nicht einfach, wenn man mit 16 Jahren von zu Hause weggeht. Damals hat es noch kein Handy und kein Internet gegeben. Der Vater ist auch nicht gleich da gewesen oder die Mama, weil die Autofahrt eben nicht nur eine Stunde war oder eineinhalb Stunden. Und da habe ich genug Probleme gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich wirkliche Freunde da gehabt habe, wo auch die Eltern auf mich geschaut haben, wo ich auch zum Essen eingeladen worden bin. Und das hat es mir schon einfacher gemacht. Aber dass ich da mir irgendwelche Gedanken gemacht habe über die Zukunft, wie weit das gehen kann, das ist so weit weg gewesen in meinem Horizont, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe.
Natürlich auch ein paar Weggefährten deiner Wenigkeit gebeten, mal zu schildern, wie es denn war, auf Reini Divis, den so jungen Torhüter, zu treffen. Und einer deiner Weggefährten, der mittlerweile selbst auch einen Eishockey-Spross hochtalentierter Natur am Weg in die NHL hat, das ist Michael Rossi, Sohn Marco, natürlich First-Round-Draft-Pick der Minnesota Wild aus der vergangenen Saison. Michael Rossi, als aufmerksamer Beobachter und Zeitzeuge, hat Reini Divis damals folgendermaßen erlebt. Wir hören kurz rein.
Ich darf was Tolles über Reini Divis erzählen. Kann man auch gut erinnern, der Reini ist in einem jungen Alter nach Feldkirch gekommen. Und man hat gleich am Anfang gemerkt, was er will. Es hat sich so ausgewirkt, dass er wirklich mehr macht als wir alle zusammen. Man darf nicht vergessen, damals haben wir in unserer Mannschaft da einen Lambert Michael gehabt, einen Schmiedle Bernd, Weich Christian, einen Sticher. Und wir waren natürlich auch alle sehr motiviert, viel zu tun und Erfolg zu haben. Aber der Reini hat sich wirklich abgesetzt, weil er jeden Tag schon 2-3 Stunden vorher in der Halle war, um nicht zum Kaffee trinken, sondern wirklich um zum Trainieren. Dann haben wir das Eistraining gehabt und nach dem Eistraining war er immer noch derjenige, der wohl noch 2-3 Stunden in der Halle geblieben ist, um wieder noch zum Dehnen und. Also der hat wirklich das Eisige vorgelebt. Das war unglaublich. Also für uns war der Reini eigentlich ein kompletter Außerirdischer aus Wien, weil er war wirklich komplett anders. Also der wollte wirklich zeigen, jeden Tag für sich selber, dass er da 100% gibt und das hat man gespürt jeden Tag bei ihm. Was auch bei ihm natürlich so war, dass bei mir natürlich am Wochenende, das waren wir in der Diskothek drin nach dem Spiel, da ist er immer noch in der Halle geblieben, ist vielleicht in die Diskothek um eine Stunde gekommen auch und dann wieder nach Hause. Also er war schon sehr, hat man schon gemerkt, er sehr, sehr konzentriert. Ich habe gemerkt, er war ein Talent, aber ein Talent, wo wirklich an sich hart gearbeitet hat. Also er hat wirklich schon sehr früh erkannt, dass es mit Talent alleine nicht reicht. Also da war er schon sehr reif. Toll war natürlich auch zu sehen, der Support von seinen Eltern. Es braucht immer starke Eltern in so einem Projekt. Ich weiß das natürlich selber von Marco. Seine Eltern haben ihm wirklich das Möglichste, was geht, zu unterstützen. Sie waren für ihn da, so oft wie möglich. War immer schön zu sehen, wenn sie wieder da in Vorarlberg waren, Papa oder die Mama, und haben ihn da verwöhnt, so gut es geht. Und man hat natürlich gesehen beim Rheine, wie nach die Leistungssteigerung nach schnell da war von Jahr zu Jahr. Und ja, sein Erfolg gibt ihm recht. Aber hinter Reinhard Divis steht wirklich super harte Arbeit und meinen größten Respekt davor. Und ich habe auch als Vater oder als ehemaliger Spieler vieles von damals mitgenommen und vieles auch an Marco weitergegeben, weil es einfach nur so geht. Man kann nur so, wie es der Reini vorgezeigt hat, so machen. Und es gibt kein Erfolgsrezept. Es steht nur dafür harte Arbeit, Leidenschaft und es einfach mehr zu wollen wie jeder andere. Und größter Respekt vom Reini Divis.
Es war schön zu hören, dass du mit deinem Tun und Wirken schon die nächste Generation potenzieller NHLer auch ein klein wenig mit beeinflusst hast. Da war bei Michael Rossi schon sehr, sehr viel drinnen, möchte mich an einer Sache ein klein wenig aufhängen. Er hat dich einen Außerirdischen aus Wien genannt. Hattest du das Gefühl, damals bei dieser VU ein Außerirdischer zu sein?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es ehrt mich, dass der Michael Rossi so positiv über mich redet. Aber wie ich gerade vorher gesagt habe, die VU Feldkirch war mit Abstand die beste Mannschaft im Nachwuchs in Vorarlberg und auch die Spieler, die er da genannt hat, sind vielleicht jetzt für die jetzigen Eishockey-Fans nicht so bekannt, aber die waren damals auch die ganzen Junioren-Nationalspieler und die waren top in Österreich und ich bin doch von einem kleinen Verein in Wien gekommen, wo auch die Spieleranzahl sehr beschränkt war. Ich meine, im gleichen Jahrgang, wo wir 8 bis 10 Leute gehabt hat, hat die VU Feldkirch 2 Mannschaften gestellt. So beliebt war damals das Eishockey in Feldkirch. Und da habe ich einfach so trainieren müssen, dass ich mithalten kann. Und er hat da was ganz Interessantes angesprochen, nämlich Talent. Und für mich ist Talent überbewertet, weil Talent heißt, dass einer geschickt ist. Ich nehme immer meine Tochter zum Vergleich. Die ist talentiert, weil die kann aufs Einrad steigen und fährt mit dem Einrad. Die zieht die Rollschuhe an und fährt mit Rollschuhe, aber sie ist kein Spitzensportler geworden, weil sie den Ehrgeiz nicht gehabt hat. Und da sind wir jetzt schon, weil das wichtigste Talent ist harte Arbeit.
Aber wann war dir das klar oder wo war dieser Schalter, der umgelegt worden ist, um weiterzugehen als das andere tun? Für viele ist Training erweitertes Anschwitzen und die leben quasi für die Spiele. Aber ab wann war dir klar, es geht nur drum, oder es geht vor allem drum, auch im Training immer abzuliefern?
Nein, das ist jetzt nicht so gewesen, dass mir das klar war. Ich bin so. Wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Also ich verstehe die Leute nicht, wenn die sich entscheiden, etwas zu tun und dann machen sie es nicht gescheit. Ich kann doch, wenn ich mich entscheide, dass ich, ist wurscht, was ich da in Angriff nehme. Es heißt ja nicht, dass man überall gut sein muss, aber man muss in seinen Möglichkeiten das Optimum rausholen. Und wenn ich mich für etwas entscheide, was ich tue, ob das jetzt in meinem jetzigen Beruf bin oder ob das früher beim Eishockey war oder als kleines Kind habe ich ja noch Judo gemacht, ob ich Judo mache oder Fußball spiele, dann kann ich es ja gleich gescheit machen, weil die Zeit tue ich sowieso aufwenden. Und ich bin einfach so, ich weiß nicht, warum ich so geworden bin, das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe 3 Brüder noch, wir sind alle 3 komplett unterschiedlich, aber gleich erzogen worden. Es ist einfach so in mir drinnen.
Jetzt kommst du zu dieser VU Feldkirch und hast dort den zur damaligen Zeit mutmaßlich besten österreichischen Torhüter mit Klaus Dalpierz vor dir. Wie hast du dich auf diese Konkurrenzsituation und im Tor kann nur einer spielen. Wie hast du versucht, dich darauf einzustellen, auch diesen Konkurrenzkampf anzunehmen?
Indem es kein Konkurrenzkampf war für mich. Es ist im Nachwuchs in Wien, was ich gerade angesprochen habe vorher, wir haben nicht viele Spieler gehabt und wir haben meistens für mehrere Altersklassen gespielt, dass wir die Mannschaften stellen können. Dadurch hat es bei mir nie irgendeine Frage gegeben, dass ich zu wenig spiele, sondern ich habe genug gespielt und ich glaube, das hat mich jetzt da geprägt, was mir nachher mit Klaus passiert ist in meiner ganzen Karriere. Ich bin dann da dazugekommen und für mich war klar, er ist der bessere Goalie, dadurch ist er gar Konkurrent. Für mich war klar, ich muss zuerst einmal auf ein bestimmtes Level kommen, dass ich überhaupt ein paar Spiele bekomme. Und ich meine, der Klaus hat es mir sehr einfach gemacht, Das sage ich schon. Der ist, ich meine, du kennst den Klaus, ist einer der liebsten Kerlen, die es gibt.
Kann ich absolut bestätigen.
Der niemandem was Böses tun kann. Und der war immer sehr unterstützend zu mir. Da habe ich ja nicht das Gefühl gehabt, dass er Angst gehabt hat, dass ich ihm was wegnehme. Der hat mir immer geholfen, war immer hilfsbereit. Wir sind regelmäßig essen gegangen zusammen. Und da war nie dieses Feindbild zwischen erster Tormann, zweiter Tormann. Das war nie gegeben. Wir waren eine Mannschaft, wir haben zusammengehalten. Es hat gewusst, jeder hat gewusst, wer seine Rolle hat. Ich habe gewusst, dass ich jetzt da der zweite Goalie bin. Und für mich war mal der erste Schritt, dass ich überhaupt Fuß fassen kann in der Mannschaft. Und dadurch, ich habe ihn nicht als Konkurrenten gesehen.
93, 94, auch schon vorweggenommen, hat Klaus Dalpertz die Mannschaft auch noch als Einser zum Meistertitel geführt. Das war aber deswegen auch so eine spannende und wichtige Saison in der ganzen VEU-Erzählung, weil es wahrscheinlich so viel Talent wie noch nie in kurzer Zeit bei einer Mannschaft gab, das anheuerte. Gustafsson, Rundqvist, Wilden, Searle, da ist schon richtig viel dahergekommen, wo man heute noch irgendwie in Nostalgie verfließt. Wie war das möglich, dass solche Topstars wie Bengt Auke Gustafsson und Thomas Rundqvist beispielsweise hier in Feldkirch andocken?
Ja, nur durch den Ralf Krüger war das notwendig. Es war, ich werde nie vergessen, er hat mich irgendwann einmal abgeholt und hat mich in die Schule geführt, glaube ich.
Und der Trainer führt den Torhüter
ja, noch in die Schule. Genau, also ich bin ja mit 16 Jahren hergekommen und der Ralf hat ja damals auch meinen Eltern gesagt, selbstverständlich, wenn ich herkomme, wird er auf mich schauen. Und waren wir im Training und dann hat er mich in die Schule oder zu meinem Zuhause geführt, das weiß ich nicht mehr. Und dann hat er gesagt, Reinhard, jetzt haben wir zwei Top-Ausländer verpflichtet. Und ich meine, die Vorgeschichte ist, das Jahr davor ist ja die VEU Feldkirch abgeschlagener Letzter geworden. Und dann hat er mir das erzählt und dann hat er mir erzählt, eben wen er verpflichtet hat. Und dann in späteren Jahren hat er mir dann auch die Geschichte erzählt, wie es dazu gekommen ist. Er hat damals gehört eben, dass der Thomas Rundqvist, der damals noch, ich glaube sogar Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft war, hat bei der WM gespielt und hat gehört, dass er vereinslos ist. Und dann ist er halt einfach so frech gewesen und hat bei der Rezeption, hat er ihn ausrufen lassen. Und dann hat er gefragt, ob er kurz einmal Zeit hat, eben als Trainer bei einem österreichischen Verein, ob er mit ihm reden möchte. Und der Thomas Rundqvist und auch der Bengt Auge Gustafsson, das sind ja so nette Menschen, die überhaupt keine Starlüren haben. Und der ist selbstverständlich runtergekommen, hat mit ihm geredet und hat sich die Geschichte vom Ralf angehört und dann hat halt der Thomas Rundqvist gesagt, ja, es ist interessant, ich komme aber nur, wenn ein Freund mitkommt. Dann sagt halt der Ralf, wer ist denn dein Freund? Und dann hat er gesagt, ja, der Bengt Auge Gustafsson. Und man, das war, ich weiß nicht, ob das die Leute heute wissen, das war ja einer der besten Spieler auf der ganzen Welt damals. Es war 10 Jahre oder 9 Jahre, glaube ich, bei den Washington Capitals gespielt, hätte auch damals noch Anfang der 90er Jahre, wollte er einen Detroit haben, die hätten ihm quasi einen Blanko-Vertrag hingelegt, dass er nochmal unterschreibt, das hat er aber abgelehnt. Und der war damals bei der WM als, glaube ich, als Experte, als Fernsehexperte und dann hat halt der Krüger gesagt, ja, wo findet denn den Gustafsson? Und dann hat er gesagt, ja, der schaut bei jedem Training zu. Und dann ist er halt zum Training zuschauen gegangen und hat den halt den Gustafsson getroffen mit zwei Bier in der Hand. Und hat gesagt, ja, es klingt interessant, hat er gesagt. Und so ist es zustande gekommen. Und was noch lustig war, wie er sie geködert hat, die haben natürlich, die wollten nicht mehr so viel reisen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber ihr habt sehr lange Auswärtsfahrten, dann nach Laibach fahrt man ja 8 Stunden von Vorarlberg. Und dann hat halt der Ralf sagt, nein, da fliegen wir. Wir fliegen nach Laibach. Und ich werde nie vergessen, die erste Auswärtsfahrt, wo wir gehabt haben, kommen die mit so einer Handtasche, kommen zum Auswärtsspiel und wir mit einer riesen Tasche mit Polster. Und dann haben sie gesagt, ey, was tut's denn ihr da? Warum nehmt ihr so viel Zeit? Und sagt, ja, wir sitzen jetzt 8 Stunden im Bus und haben die jetzt erst nochmal nach Hause fahren müssen, sie überhaupt einen Polster holen. Und jetzt lachen sie drüber, damals waren sie schon angefressen, aber es hat ihnen dann Gott sei Dank so gut gefallen, trotz der Auswärtsfahrten, dass sie einige Jahre bei uns blieben sind.
Die beiden waren mit der Backbone dieser VEU-Meistermannschaften, dem Serienmeister. Wie war es für dich in diesem ersten Profijahr in Feldkirch als nomineller Backup die Saison und dann auch die Meisterschaft mitzuerleben?
Ja, ich bin halt, ich habe halt das aus meiner Entfernung habe ich halt schon beobachtet. Ich habe sehr viel beobachtet. Ich bin ein junger Bursch gewesen. Natürlich willst du die Regeln dort einhalten. Und ich habe damals das große Glück gehabt, und das ist schon auf diese Führung vom Ralf zurückzuführen mit diesen Ausländern, die wir bekommen haben. Weil das Eishockey war ja bei uns bis dato ja nur nordamerikanisch geprägt. Und da gibt es auch diesen, was ich nicht schlecht finde, was meines Erachtens auch jetzt viel, wo eben diese, beim Eishockey ist eigentlich ein sehr altmodischer Sport, wenn ich sage, da ist halt Respekt und Hierarchie ist noch groß geschrieben. Und ich bin wirklich der Meinung, dass Hierarchie sehr wohl notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Und nur nicht auf falsche Weise. Und in Nordamerika, da ist halt der Ausländer der Superstar und dann der junge Spieler ist der Rookie, der hat die Wasserflaschen zum Tragen und die Schläger zum Bus zum Tragen und die ganze Drecksarbeit zu machen. Und das ist halt, das hat sich halt geändert, wo der Ralf kommen ist mit der Verpflichtung von Rundquist und Gustafsson. Und da gibt's auch wieder eine Geschichte und das zeigt, was für Führungspersönlichkeiten die zwei waren. Wir sind auswärts gefahren, haben ein Auswärtsspiel gespielt und der Gustafsson war verletzt, er ist mitgefahren und dann hat er nach dem Spiel die Schläger zum Bus tragen und in der Pause die Wasserflaschen gefüllt. Und da habe ich gesehen, wie die unsere Kanadier, die Supermenschen waren, also bitte nicht falsch verstehen, aber die sind auf einmal halbtacht in der Kabine gesessen und haben sie nicht mehr auskennt, weil jetzt hat, ohne ein Wort zu sagen, haben die zwei Schweden haben den Kanadiern diese Freiheit weggenommen, dass sie sagen müssen, hey Junge, bring mir die Wasserflaschen oder trag die Schläger raus. Und das ist für mich rückblickend, ist das schon eines der Hauptkriterien gewesen, warum wir so eine gute Mannschaft waren. Und da betone ich jetzt das Wort Mannschaft. Wir waren bestimmt nicht die besten Einzelspieler, aber wir waren eine funktionierende Truppe.
93-94 endet mit einem Finalerfolg gegen den EC Graz, damals die Elefanten. Und auch das verdient irgendwann mal ein eigenes Hockey-O'Clock-Spezial, was sich dort alles ereignet hat. Es geht in die Saison 94-95. In der du dann auch als Nummer 1 übernehmen durftest, gab's im Sommer, Herbst, Winter einen Punkt, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt kann ich mal berechtigte Hoffnungen auf den Einser machen, weil du gesagt hast, du warst damals auch noch nicht so weit, beziehungsweise Klaus Dalpierz war der bessere Goalie. Gab's den Punkt, wo du das Gefühl hattest, jetzt bin ich der Bessere?
Nein, das gibt's nicht. Nicht, weil ich nicht das Vertrauen in mich gehabt habe. Da muss ich wieder ausholen. Das ist ein Diskussionspunkt, den ich nicht verstehen kann. Es gibt, für mich gibt's natürlich, mir ist bewusst, es gibt einen nominellen Einser-Goli. Man verpflichtet einen Goli, weil er der Einser-Goli, wenn man als Einser-Goli holt und weil man vorhat, dass er die Mehrzahl der Spiele spielt. Aber ich kann ja einen Dormer nicht versprechen, du bist der Einser-Goli und du spielst jedes Spiel. Ich weiß ja nicht, wie gut der spielt unter mir auch nachher. Und für mich war immer klar, und das war meine ganze Karriere so, wenn ich gut spiele, werde ich genug Eiszeit bekommen. Und das ist das, was ich heutzutage oft bekrittel, dass Torhüter jammern, dass sie nicht genug Eiszeit bekommen. Aber wenn sie sich ehrlich in den Spiegel schauen würden und sie die Frage stellen, warum spiele ich nicht, dann gibt's nur eine Antwort, weil sie nicht gut genug sind. Weil ich kenne keinen einzigen Trainer auf der ganzen Welt, der einen schlechten Tormann spielen lässt. Sondern einen guten auf die Bank hockt. Und drum, diese Frage, zurückzukommen auf das, jetzt kann ich Einser-Goalie sein, nein, die habe ich mir nicht gestellt.
Aber wie hat das Ralf Krüger gehandhabt? Weil gerade auch als Trainer musst du ja ein Gefühl haben, auch für deine Torhüter, wer vielleicht gerade wer vielleicht gerade on fire ist, wer vielleicht einen Coldstreak hat. Wie sind dir diese Entscheidungen übermittelt worden, du spielst heute? Und gab es dann irgendwie so diesen Punkt, okay, ich spiele aber relativ häufig von Beginn weg und bin offenbar gesetzt. Schon klar, dass du gesetzt nie so interpretiert hast, aber Außenstehende brauchen natürlich den Einser-Goalie. Wie hat Ralf Krüger versucht, das zu kommunizieren?
Er hat nie gesagt, du spielst. Er hat immer nur gesagt, du beginnst. Er kann ja nicht sagen, du spielst, weil wenn du schlecht spielst, wirst du ausgewechselt. Dann kommt der Dormann nach dem Spiel und sagt, hey, du hast mir versprochen, dass ich spiele. Er hat gesagt, nein, du beginnst. Und er hat dann, der Ralf hat das immer, der Ralf ist halt rhetorisch, also gut, er hat immer gesagt, Rainer, da hast du den Ball, schau, dass du ihn so lange wie möglich hältst. Und schau, dass du ihn nicht mehr hergibst. Und es war auch dann in dem Jahr, war eine Phase, wo ich dann im Playoff gespielt habe sogar, vor dem Klaus. Und da hat er auch zu mir gesagt, Rainer, da hast du jetzt den Ball, und hat mir einen Ball überreicht sogar und gesagt, schau, dass du ihn behaltest, und du behaltest ihn solange du gut spielst. Und es ist halt auch so kommuniziert worden, wenn die Leistung stimmt, wirst du spielen, wenn nicht, logisch spielt der andere. Also das ist recht offen und ehrlich kommuniziert worden, und ich war dann nicht gut genug das ganze Playoff, bin dann auch wieder ausgewechselt worden, und dann hat der Klausi die Saison zu Ende gespielt und Gott sei Dank so gut, dass wir wieder den Titel verteidigen haben können.
Trotzdem, gab es den Punkt in der Saison, wo du gedacht hast, wow, ich beginne jetzt sehr häufig oder häufiger, als man das vielleicht auch selbst erwartet hätte?
Nein, hat es nicht gegeben. Hat es nicht gegeben, weil mir bewusst war, dass der Profisport ein Tagesgeschäft ist. Und ich kann jetzt 10 Spiele unglaublich gut spielen. Wenn ich das nächste schlecht spiele, dann habe ich nicht verdient, dass ich das übernächste spiele. Und für mich hat es nur einen Gedanken gegeben, okay, jetzt habe ich gut gespielt, jetzt muss ich das beweisen, dass das kein Glück war. Und wo ich das zweite Spiel gehabt habe, wo gut gespielt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich schauen, dass ich das dritte gut spiele. Und das hat mir in späterer Folge geholfen, wo ich nach Amerika gekommen bin. Und die Wahrheit ist, es ist ein Tagesgeschäft, und Dankbarkeit gibt es nicht im Profisport. Du kannst 10 Jahre gut für einen Verein spielen, wenn ein Jahr schlecht spielst, wirst du keinen Vertrag mehr kriegen. Und das war mir, Gott sei Dank, ist mir das frühzeitig bewusst gewesen.
Wir befinden uns in der Saison 94-95. Die österreichische Eishockey-Liga hat einmal mehr ihr Gesicht verändert. Es ist eine Zehnerliga geworden, neben den etablierten 4 Vereinen, die dann auch in dieser Reihenfolge im Grunddurchgang vorne weg waren, ist der EC Ehrwald dazugekommen, der EHC Lustenau, der Club Eissport Wien, Kapfenberg, Zell am See und Zeltweg. Wie hast du damals diese Erweiterung gesehen?
Ja, die Erweiterung war fürs österreichische Eishockey positiv, weil ich glaube, wir haben dadurch, also am Ende der Saison ist ja immer die Weltmeisterschaft, wir haben, glaube ich, die beste Weltmeisterschaft gespielt, die je gespielt wurde von einer Nationalmannschaft, oder einer der besten. Vielleicht nicht ergebnismäßig, aber wie wir auch gegen die Top-Nationen gespielt haben. Weil wir haben ja in Prag, wir haben gegen einen Weltmeister 2-2 gespielt, wir haben gegen die Schweiz unentschieden gespielt. Also wir haben da echt sehr gut gespielt. Und für mich darauf zurückzuführen ist, durch diese Erweiterung haben viele Spieler tragende Rollen gehabt bei ihren Vereinen, vielleicht bei schlechteren Vereinen, aber sie haben gespielt. Und die wirklich guten Österreicher waren eh im Ausland. Also für mich war das positiv, und darum hätte ich das nicht schlecht gefunden, wenn es bei uns mehr gekrocht hätte und wir wieder auf so eine Meisterschaft zurückgekommen wären.
War es trotzdem nicht zu krass eine Zweiklassengesellschaft, weil genau die 4 Vereine, die das Jahr davor die erste Liga gebildet hatten, waren dann auch die im Viertelfinale ihre Serien allesamt gesweept hatten.
Der Klassenunterschied war viel zu groß, da gebe ich dir recht. Und ideal war es nicht, war nicht ideal. Es ist trotzdem gut gewesen, weil echt junge österreichische Spieler haben Spielzeit bekommen, haben sie ja dadurch bewerben können nachher für diese Top 4, sage ich einmal. Aber es war halt schon ein großer Unterschied, und da haben wir verabsäumt, irgendeinen Mittelweg zu finden, dass es ausgeglichener wird. Aber das ist halt leider bei uns nicht so einfach.
Jetzt kam es im Viertelfinale pikanterweise zum Duell mit dem Club Eissport Wien, quasi dem Überbleibsel der Konkursmasse des Wiener Eishockeys. Wie war es für dich, gegen Wien und auch den einen oder anderen alten Bekannten dann spielen zu müssen? War da Emotionalität mit dabei, oder war das ein Spiel wie jedes andere?
Nein, es war, also ich habe mich schon gefreut, in Wien zu spielen, aber nur, also der Grund war, dass meine Eltern zuschauen haben können. Und mein Bruder war, glaube ich, damals in der Mannschaft von Wien und ich glaube, der Sascha Domanek. Also ich habe gegen meinen besten Freund gespielt und gegen meinen Bruder, das war schon schön. Aber jetzt, dass ich gegen meinen Heimatverein spiele, ich habe es ja nicht als Heimatverein gesehen, weil ich bin Awatschtalau und KC Wien-Spieler, also das war jetzt nicht der Fall, aber es war schön in Wien zu spielen, weil meine Oma auch mal zuschauen hat können, aber das war es dann auch schon, also die Emotionen jetzt, weil ich in meiner Heimat gespielt habe, die sind nicht gestiegen, sage ich mal.
Du hast diesen Playoff-Run dann zum nächsten Meistertitel der VU Feldkirch angesprochen, wo du dann nicht gut genug warst und Klaus Dalpetz die Kohlen aus dem Feuer hat holen müssen. Kannst du dich noch an die Situation erinnern, wo du gezogen worden bist?
Ja, nicht mehr so genau, aber ich glaube, es war in Graz, war das. Wir haben in Graz gespielt, das zweite oder dritte Match im Halbfinale. Und ja, da habe ich in einem Drittel mehrere Tore gekriegt und dann bin ich halt austauscht worden. Der Klaus hat fertig gespielt. Ich weiß nicht, ob wir dann das Spiel noch gewonnen haben oder dann die nächsten Spiele gewonnen haben, dass wir eben wieder ins Finale gekommen sind. Aber ja, es waren einfach zu viele Tore in zu kurzer Zeit, wo auch haltbar gewesen sind. Und dass ich damals ausgetauscht wurde, war vollkommen korrekt.
War das dann Antrieb für dich oder ist das dann schon auch so eine Phase, wo dann auch einfach mal Frust raus muss?
Ja, ob Frust raus muss. Natürlich war auf mich selber angefressen, weil ich einfach nicht gut genug war. Es ist schon, ich hab dann immer am Ende der Saison für mich natürlich analysiert und ich habe gesagt, okay, es war eine Steigerung zum Vorjahr da und jetzt muss halt die nächste Saison wieder Steigerung kommen. Und ja, so habe ich das mit mir selbst ausgemacht. Aber dass ich, wenn ich auf einem angefressen war, dann war ich auf mich angefressen und nicht auf einem anderen, weil ich bin ja selber für meine Leistung verantwortlich.
Und daran hast du auch weiterhin gearbeitet und immer schon gefeilt. Ich habe schon angesprochen, Zum Start quasi dieser großen VU-Ära sind eben die großen Schweden Rundqvist und Gustafsson nach Vorarlberg gekommen, aber eben auch ein Kanadier namens Simon Wheeldon. Und über Umwege ist es mir gelungen, mit ihm in Kontakt zu treten und habe ihn auch gebeten, so ein klein wenig zu beschreiben, wie es denn damals war, mit dem jungen Reinhard Diewes zu spielen, zu trainieren, was seine Beobachtungen waren und sind. Und das hat Simon Wheeldon über den großen Teich nach Österreich geschickt.
Hello Martin, it is Simon Wheeldon here. I'm happy to provide a story for Reinie Diewes and please say a big hello to him for me. I remember when Reinie was about 18 years old. And he was part of VU Feldkirch junior, and he would practice with us. And one day we were out at the end of the ice after practice, and he was out there, and it was just him and I, and I didn't really know him. I was out, and we were the last people on the ice, and I was just shooting pucks, and he wanted to play a breakaway game where we have a little competition if I can score on a breakaway. And the first couple of times I beat him, and he made me stay out on that darn ice for about 45 minutes and until he won. And then later in the session, he won every time. He was a hardworking kid and comes from a good family. And I'm proud to be part of his story and everything he's done in his career. And I thoroughly enjoyed playing with Reinie over the years and have certainly followed his career. And a big hello to him from me, and hopefully we will see each other someday. Thanks, Martin.
Der große Simon Wheeldon, auch er mit NHL-Wassern gewaschen, schon nach Österreich gekommen. Wie wichtig war es auch, so einen Sniper im Team zu haben, der aus allen Lagen treffen konnte, der einen im Training besser machen konnte?
Ja, da freue ich mich jetzt echt, dass du ihn auftrieben hast, dass er da was dazu sagt. Aber jetzt, was ich aus der Geschichte rausnehme, ist, das zeigt wieder, wie die Charaktere bei uns in der Mannschaft waren, weil Er war damals ein absoluter Superstar in der Liga und er hat trotzdem, war sich nicht so schade, dass er am Eis 45 Minuten mit mir bleibt und mit mir weiter trainiert. Und ich glaube, das zeigt, was für eine Mannschaft wir damals waren. Für mich war damals klar, wenn ich Fuß fassen möchte, muss ich mehr tun als die anderen. Punkt. Ich habe versucht, der Erste am Eis zu sein, der Letzte, der runtergeht. Ja, ich wollte mich aufdrängen, ich wollte schauen, dass ich besser wäre. Und ich habe aber das große Glück gehabt, dass diese ganzen Spieler, die bei uns oder die in Österreich wirklich Top-Legionäre waren, die waren es ja nicht zu schade, sich mit mir abzugeben und haben mit mir nach der normalen Trainingszeit noch weiter trainiert. Und das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt in meiner Karriere gewesen, dass ich es so weit geschafft habe, wie ich es geschafft habe.
Die Saison 94-95 endet mit einem weiteren Meistertitel. Wir nähern uns der glorreichsten aller Zeiten der VEU Feldkirch an. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's unter anderem auch um den Titel in der European Hockey League. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, Puls 24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück mit dem österreichischen Jahrhundert-Goalie und dem ersten Österreicher in der NHL, nämlich mit keinem geringeren als Reinhard Divis. Reinhard, wir haben im ersten Teil dieser Episode schon über das Powerhouse VEU Feldkirch gesprochen und wie sich's dahin entwickelt hat. Jetzt war die dritte Saison für dich in Feldkirch, die, in der du erstmals der nominelle Starter auch am Blatt warst. Klaus Dalperz hat die VEU Feldkirch verlassen. Wirst du von seinem Abgang erfahren und was hat das in dir ausgelöst, dass du dann auf einmal gewusst hast, okay, es wird jetzt mit an sich ergrenzender Wahrscheinlichkeit an mir liegen, die VEU Feldkirch dort zu halten, wo sie ist, nämlich beim Meistertitel?
Durch den Ralf Krüger habe ich das erfahren. Er war der Trainer, er hat gesagt, eben der Klaus Dalperz ist nach Rosenheim zurückgegangen, von dort ist er hergekommen. Und ja, mir wurde das vom Ralf mitgeteilt und ja, so viel Gedanken, wie jetzt die Saison ablaufen wird, habe ich mir nicht gemacht. Ich habe mir natürlich gedacht, okay, jetzt kriegst du die Chance und die versuchst du auch zu nehmen und schaust drauf, dass kein anderer Torhüter verpflichtet wird, der nachher Statier spielt. Und da war aber die Zusammenarbeit mit dem Ralf, der sehr auf mich geschaut hat, der sehr ehrlich zu mir war, wenn ich nicht gut war. Und die Unterstützung von den Mitspielern, die ich bekommen habe, die war so gut, dass es auch funktioniert hat und dass ich auch nie irgendwelche Zweifel gehabt habe, dass ich das nicht stemmen könnte.
Wie hat sich dann aber der Sommer gestaltet? War das in puncto Trainingsintensität und Umfang genau gleich wie die vorhergehenden Sommer? Oder trainiert man anders, wenn man weiß, die Erwartungshaltung, der Druck wird ein anderer sein?
Nein, weil ich habe ja dieselbe Erwartungshaltung vorher auf mich gehabt. Meine Erwartungshaltung war ja nur, dass ich in meinen Möglichkeiten bestmöglich spielen kann. Und ja, dadurch hat jetzt diese nominelle Nummer 1 Situation, eine Position im Tor, hat ja für mich nichts geändert, weil mein Ziel war ja das gleiche wie die letzten zwei Jahre. Der Umfang hat sich natürlich verändert. Es ist wie in jeder Branche auf der ganzen Welt ist, entwickelt sich alles weiter und wenn man nur das Gleiche macht, wird man irgendwann einmal im Hintertreffen sein. Also natürlich hat sich der Umfang geändert. Wir haben jedes Jahr mehr trainiert und jedes Jahr härter trainiert. Und dann ist auch trainingswissenschaftlich was Neues dazu gekommen. Ja, diese Veränderung hat es gegeben, aber meine Gedankenweise hat es überhaupt nicht verändert.
Das ist das Wort Dynastie, eines, das man relativ schnell auch verwendet und jetzt gerade unlängst erst bei den Tampa Bay Lightning, den Back-to-Back Stanley Cup Champions. Und du hast gesagt, es war für dich zu Beginn der Faker-Karriere noch nicht ganz so absehbar, dass es so lang, so erfolgreich zugehen wird. Wo war der Punkt, wo du das Gefühl hattest, das ist jetzt eine Mannschaft, die einen Erfolgslauf hinlegt, den man in dieser Art und Weise sehr lange vielleicht im österreichischen Eishockey nicht mehr sehen wird?
Ich musste da immer dieselbe Antwort geben. Da hat es keinen Punkt gegeben, weil wir nicht so weit noch vorgeschaut haben. Der Ralf hat in unseren Besprechungen, er war ja damals auch ein Vorreiter, er war ja nicht nur Trainer, er war ja auch Mentaltrainer und so hat er auch mit den Spielern gearbeitet. Und er hat immer, vor der Saison haben wir viele Besprechungen gehabt und er hat das immer aufgezeigt. Wir haben ein großes Ziel gehabt und das ist halt in viele kleine Ziele untergeordnet worden und das große Ziel am Ende der Saison war natürlich der Meistertitel und dann hat er halt die Saison gesplittet und abschnittweise haben wir Ziele gehabt und wir haben nicht 1, 2, 3, 4, 5 Jahre vorausgeschaut. Das hat vielleicht der Trainer gemacht, aber nicht wir. Wir haben auch nicht gedacht, okay, wir sind jetzt eine Dynastie, wir sind unschlagbar oder was man sonst noch denken kann. Uns war schon bewusst, dass wir eine gute Mannschaft sind und nachdem wir da das zweite Mal gewonnen haben, haben wir gewusst und das Selbstvertrauen haben wir gehabt, okay, wenn wir in ein Spiel reingehen und wir sind in Führung, dann werden wir das wahrscheinlich nicht mehr verlieren. Und dieses Selbstvertrauen bekommst du durch Erfolg. Und das haben wir gehabt, aber dass wir so weit nach vorgedacht haben, wir haben natürlich Ziele gehabt, das ist auch ganz klar kommuniziert worden vom Trainer, dass wir im Europacup gut sein wollen. Damals war es noch der Europacup, das war in Turnierform, nachher ist das zur Champions League geworden. Und da sind wir dann auch schon ins Halbfinale gekommen, haben wir schon die Top-Nationen geschlagen. Wir haben in der Vorbereitung gegen die Top-Schweizer Vereine oder gegen die Deutschen gespielt. Also wir haben uns stetig weiterentwickelt, aber wir Spieler haben jetzt nicht schon ein paar Jahre noch vorgeschaut und geschaut, was passieren könnte. Wir wollten in dem Moment natürlich so erfolgreich wie möglich sein.
Die Liga hat einmal mehr ihr Gesicht verändert. Es waren dann nur noch 8 Mannschaften, die um den österreichischen Titel mitgespielt haben. Parallel ist es für die VJ Felkirch auch wieder in der Alpenliga zu Werke gegangen, nachdem wir dieses Liga-Konstrukt noch gar nicht angesprochen hatten. Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, was ist die Alpenliga?
Also die Alpenliga war damals eigentlich, wenn man es vergleicht, dasselbe wie jetzt. Wir haben gespielt mit Slowenen, mit Italienern. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch mit Franzosen oder waren die damals schon weg, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, das ist halt einfache Hin- und Rückrunde gespielt worden und in dem Jahr war, glaube ich, eine Turnierform noch in Klagenfurt, ein Finalturnier mit 4 Mannschaften. Und erst danach hat man, glaube ich, dann die österreichische Meisterschaft gespielt. Ich weiß es leider nicht genau, weil sie das ja in Österreich von Jahr zu Jahr verändern. Und bevor ich da irgendwas durcheinander bringe und dann Blödsinn sage, bitte mit Vorbehalt genießen. Aber wir haben damals schon mit Slowenen, Italienern und kurze Zeit auch mit Franzosen zusammengespielt. Funktioniert hat es leider nicht immer ganz. Man hat eben bei den Italienern, die haben leider oft sehr kurzfristig abgesagt und dann ist die Liga doch nicht zustande gekommen und es sind wieder Vereine weggefallen. Dann hat es wieder geheißen, es kommen welche dazu, die dann doch nicht dazukommen sind. Also das Chaos, das es jetzt gibt, hat es damals schon gegeben. Und ja, wird es hoffentlich in der Zukunft nicht mehr so geben. Aber dabei schaut es nicht so aus.
Bleib mal bei dieser Alpenliga-Saison 95-96. Die VU ist mit einem Torverhältnis von plus 53 aus der Gruppenphase dann auch als Einser-Seed in dieses Turnier dann in Klagenfurt gegangen. Wie ist es? Und an diesem plus 53 waren vor allem die Clubs aus Mailand mit beteiligt. Wie ist es für einen Goalie so zu sehen, wie die Gegenübermannschaft so hoffnungslos unterlegen ist? Macht das dann noch Spaß?
Nein, macht überhaupt keinen Spaß. Für einen Tormann sowieso nicht. Und auch für die Spieler nicht. Das war die größte Herausforderung, dass wir einen Rundquist und Gustafsson in Österreich behalten, weil sie gesagt haben, solche Spiele wollen sie nicht mehr spielen, weil das interessiert sie nicht. Und das war, was ich gerade vorher angesprochen habe, das war Mailand, ich glaube, da haben wir 28-0 gewonnen einmal. Und die waren aber davor eigentlich unschlagbar. Das war die Mannschaft von Silvio Berlusconi, der hat den AC Mailand gehabt und das hat damals Saima Mailand geheißen. Da waren wir chancenloses Jahr davor. Und dann hat sich halt der Berlusconi dazu entschlossen, da kein Geld mehr herzugeben und dann haben sie halt eine der Jugendmannschaft geschickt. Und ja, das war damals leider das Problem. Die Liga hat nicht viel Spaß gemacht. Es hat ein paar Top-Vereine gegeben, wie in KC zum Beispiel, aber das waren halt dann leider auch nur die einheimischen Vereine. Aber ja, ich glaube, die Liga hat sich dann auch eh wieder geändert. Das Finalturnier hat in Klagenfurt stattgefunden. War für uns hat Spaß gemacht dort. Und ja, aber es ist halt nicht immer lustig, wenn du Spiele hast, wo du schon von vorhinein, wo im Vorhinein feststeht, wo eigentlich nur in Frage steht, wie hoch du gewinnst.
Die Alpenliga gewonnen, justament gegen den Club Eissport Wien, der sich da überraschend im Halbfinale gegen Klagenfurt durchgesetzt hatte. Im Grunddurchgang so dermaßen dominiert, dass man mit 10 Punkten Vorsprung bei nur 28 Spielen und damals auch noch 2-Punkt-Regel vor dem KAC und Villach den Grunddurchgang gewonnen hatte, dann ein Sweep im Viertelfinale gegen Zeltweg, dann auch ein Sweep im Halbfinale gegen CE Wien und dann ein letztlich deutliches 3-1 im Finale gegen den KAC. War das einfach einer dieser Magic Carpet Rides oder wie fühlt es sich an, in jedem Spiel, zumindest wenn man die Ergebnisse am Blatt Papier sich zu Gemüte führt, so überlegen zu sein?
Ja, es war ja nicht, es war vielleicht am Papier so, aber ich meine, der KC hat damals eine super Mannschaft gehabt. Die haben zwei super Ausländer gehabt mit Kvartalnov und GBF. Villach war damals sehr gut. Also das war ja nicht so, es ist nicht von vorhinein festgestanden, dass wir wieder Meister werden. Wir haben schon was dafür tun müssen. Es war auch für uns harte Arbeit. Und auch wenn jetzt da die Ergebnisse deutlich ausschauen, es war ja nicht wirklich so. Wir haben schon hart kämpfen müssen.
Trotzdem, es ist dann dieser Meistertitel, der für dich erstmals in deiner Karriere als unangefochtener Starter errungen wird. Inwieweit hat sich dieser Titel besser anders angefühlt als die vorhergehenden zwei, wo du zwar auch einen Anteil hattest, aber nicht den großen Anteil?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich echt nicht mehr, wie sich das angefühlt hat. Natürlich ist das ein anderes Gefühl, wenn man spielt, als wenn man auf der Ersatzbank hockt. Aber ob ich da jetzt mehr Emotionen gehabt habe oder nicht, kann ich jetzt da ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Es ist schon für einen Torhüter mental sehr schwer, über eine ganze Saison sich konzentriert zu halten. Und es ist halt so, wenn du einen Fehler machst, ist halt ein Gegentor. Und es sieht auch jeder, was vielleicht bei einer anderen Position nicht der Fall ist. Aber als Torhüter ist man halt in der Auslage. Man wird halt mit anderen Augen auch beobachtet. Und das ist halt dann mental Aspekt schon sehr anstrengend und es ist einfach eine große Erleichterung, wenn die Saison vorbei ist, fällt er wie ein Stein, fällt da runter, aber wie das Gefühl jetzt war, ob ich jetzt so mehr Emotionen gehabt habe oder nicht, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen.
Warst du damals auch schon fixer Bestandteil des Nationalteams nach der Saison, ist prinzipiell vor der Nationalteam-Saison, nur wenn man dann diesen Titel erringt, wie lange? Und Michael Rossi hat es in dieser Episode schon gesagt, Rainer Diewis war nie derjenige, der in den Diskotheken zu finden war. Wie lange ist dann aber so ein Titel doch gefeiert worden?
Na, feiern haben wir schon können. Ich glaube, der Michael Rossi wollte mich da besser ausschauen lassen, als ich wirklich war. Danke nochmal für das. Aber, wir haben schon feiern können. Wir haben aber gewusst, wann vorbei ist. Und natürlich auch, obwohl ich das große Glück gehabt habe, dass ich gerade in meiner ersten drei Profi oder dreimal Meister werden habe können, war mir bewusst, es gibt viele tolle Karrieren, die nie Master werden. Und das habe ich mir schon vorgesagt, dass es nicht selbstverständlich ist. Und natürlich haben wir auch genossen, wenn wir die Saison erfolgreich beendet haben.
Weil du das angesprochen hast, dieser Druck, der am Ende einer Meisterschaft dann auch von einem Goalie und dessen Schultern abfällt, der mental immer bereit sein muss. Du hast auch die Komponente Ralf Krüger angesprochen, der wahrscheinlich als Vorreiter in Österreich auch gezielt in diesem Bereich tätig war. Wann war dir bewusst, dass auch an sowas gearbeitet werden muss? Weil viele sehen natürlich nur den Körper und Bewegungsabläufe und dergleichen, aber dass das zwischen den beiden Ohren auch Arbeit benötigt, war das von vornherein klar? Oder kam das erst mit und durch Ralf Krüger?
Nein, es ist erst viel später gekommen, wo ich selber die Trainerausbildung gemacht habe, beziehungsweise wo ich dann nach Schweden gegangen bin. Mir ist zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst gewesen, dass wir einen Trainer gehabt haben, der beides macht. Es hat dann auch durch Fußball hat angefangen, dass die ganzen Spieler Mentaltrainer selbst verpflichtet haben. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was das ist. Und dann habe aber ich mir gedacht, okay, aber sowas haben ja wir schon die ganze Zeit. Nur ist nicht extra benannt worden, sondern unser Trainer war unser Mentaltrainer. Und es ist ich merke jetzt auch immer wieder, wenn ich meine ehemaligen Mitspieler damals von VU-Zeiten sehe, wir haben diese Umgangsformen untereinander und auch dieses, ja, ich nenne es mal, dieses Mentaltraining haben wir so verinnerlicht, dass wir das in unser Leben mit übernommen haben. Und wenn wir unsere Späße und Sprüche haben oder auch jeder, der jetzt im normalen Job ist, diesen Job ausführt, der hat das alles mitgenommen, was wir damals mental gemacht haben. Aber das ist erst viel später ist mir das erst bewusst worden, was wir da gemacht haben.
Die Saison 96-97, Hörerinnen und Hörer, die schon etwas länger mit dabei sind, können sich es vielleicht vorstellen, hat natürlich wieder mal ein neues Gesicht gebracht, was die Austragung, den Modus und die erste Liga anbelangt. Es waren drei Vereine automatisch fürs Halbfinale gesetzt und in der Hoffnung, sonst mit Kapfenberg, Wien und Graz noch den vierten Halbfinalplatz ausgespielt. Wie ist es zu Saisonbeginn oder zumindest im Frühjahr nie zu wissen, wie es im Herbst weitergeht? War das damals auch eine Frage, ob es im Herbst überhaupt weitergeht oder war klar, irgendwie wird schon gespielt?
Das Zweite. Es ist, ich bin jetzt 30 Jahre, oder nein, sagen wir so, ich bin damals Anfang 90 Profi geworden. Und ich bin ja in eine Mannschaft gekommen mit 18 Jahren, wo ich viel 35-jährige Spieler drin gehabt habe oder die auch älter waren. Und die haben mir damals schon berichtet, dass wo sie jung in die Mannschaft gekommen sind, haben sie dasselbe Problem schon gehabt im österreichischen Eishockey. Und für mich war klar, okay, das ist halt das österreichische Eishockey. Gespielt wird immer. Es hängen ja zu viele Jobs dran. Und die Leute, die die Verantwortung tragen, werden ja selber bezahlt. Also die wollen auch schauen, dass es weitergeht. Also irgendwie wird es schon weitergehen. Also es ist typisch österreichisch durchgewurschtelt worden, wie es jetzt noch passiert. Und es war aber nie, für mich hat sich nie die Frage gestellt, jetzt bricht die Liga zusammen, es wird nicht gespielt, sondern mir war klar, dass immer gespielt wird. Nur weiß halt keiner wie.
Die Saison 96-97 ähnelt in vielerlei Hinsicht auch der vorhergehenden, der Dauerrivale KAC und VU Feldkirch, wahrscheinlich die bedeutendste Rivalität der Mitte 90er Jahre. Man trifft sich im Finale der Alpenliga, man trifft sich natürlich dann auch wieder im Finale um die österreichische Meisterschaft. Jenes in der Alpenliga damals mit einem Hin- und Rückspiel, wo dann ausgerechnet ein Unentschieden in Feldkirch den Ausschlag gegeben hat, nachdem es einen Auswärtssieg in Klagenfurt gab. Inwieweit war dieser Alpenliga-Sieg und auch das Wissen, dass man sich auch in so K.O.-Spielen gegen den KAC durchsetzen kann, wichtig für den weiteren Verlauf der Saison?
Na, Also zu dem Zeitpunkt war ja eben, war mit Villach und war KAC, das waren ja unsere Hauptrivalen. Und auch wenn vielleicht im Nachhinein alles so ergebnistechnisch einfach ausschaut, das war es ja nicht im Spiel. Es war immer ein harter Kampf. Die haben genauso gute Spieler gehabt wie wir. Die haben in Michi Buschacher einen Top-Tormann gehabt. Und na, wir haben einfach, wir waren von uns selbst überzeugt. Wir haben gewusst, dass wir gut genug sind. Und auch schon eine große Chance zum Gewinnen haben, wenn wir unser Spiel spielen. Und da, das war jetzt da nicht unbedingt abhängig davon, ob wir jetzt da in der Alpenliga gegen sie in K.O. spielen gewonnen haben, dass wir uns nachher bei der österreichischen Meisterschaft wohler fühlen, sondern wir haben uns auf uns konzentriert. Wir haben gewusst, wenn wir unser Spiel machen und top vorbereitet sind, dann haben wir eine gute Chance, dass wir auch eine längere Serie gegen die Mannschaft gewinnen können.
Trotzdem, welchen Stellenwert hatte dieser Alpenliga-Titel? War das eine der Zielsetzungen? War das etwas, das man gerne mitgenommen hat? Oder war das irgendwo dazwischen?
Nein, das haben wir gern mitgenommen. Ich glaube, so ist gut ausgedrückt. Wir haben damals schon das Ziel, wir wollten im Europacup gewinnen. Ich glaube, damals war ein Turnier in Köln oder Oberhausen, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und das war unser großes Ziel. Natürlich, am Ende der Saison war der Europacup, war der österreichische Meistertitel das Ziel. Das wollte man selbstverständlich verteidigen, aber zu dem Zeitpunkt war unser Fokus schon auf den Europacup gerichtet.
Ich möchte trotzdem noch bei den Playoffs 96-97 bleiben, nachdem dort nämlich erstmals Best-of-Seven-Serien gespielt worden sind. Davor war Best-of-Five, teilweise auch Best-of-Three der Standard. Das für dich als Torhüter in deiner Herangehensweise an Mannschaften und das Spiel einen Unterschied gemacht, die Länge der Serie, oder war dir das wurscht?
Nein, ist mir wurscht als Tormann, weil ich muss eh im Jetzt leben. Ich kann ja nicht nachdenken, was jetzt beim nächsten Spiel passiert oder im sechsten, siebten Spiel. Als Tormann musst du jeden Schuss nehmen. Du darfst einfach keinen Fehler machen. Das war meine Herangehensweise. Ich wollte nicht der Grund sein, warum wir verlieren. Dann habe ich schon einmal genug richtig gemacht. Und so habe ich das. Ich habe viel gelesen früher wie andere Torhüter an Spielen, also sich auf Spiele vorbereitet haben. Und der Martin Brodeur war für mich damals, also ich vergleiche mich nicht mit Martin Brodeur, bitte.
Aber er sich mit dir.
Ja, ich glaube auch. Nein, aber er hat damals auch in einer überragenden Mannschaft gespielt. Und von den Mannschaften er hat damals nicht so viele Schüsse aufs Tor gekriegt, und das, mir ist genauso gegangen mit Feldkirch. Wir waren so eine gute Mannschaft, dass ich nicht so viele Schüsse aufs Tor gekriegt habe. Und ich habe einmal in einem Bericht über ihn gelesen, er hat halt auch seine Spiele geteilt. Er hat dann die Drittel geteilt, er hat das auf 5 Minuten runtergebrochen. Und so habe ich das nachher auch gesehen. Und ich habe geschaut, okay, jetzt schauen wir, dass ich die nächsten 5 Minuten kein Tor kriege. Und wenn ich halt einen Schuss aufs Tor kriege, muss ich den halten. Wenn ich 10 kriege, die 10 Schüsse. Und so ist eigentlich die Vorbereitung für einen Tormann. Und wenn es nachher dann in ein Overtime geht, ist sowieso nur von Angriff zu Angriff, von Schuss zu Schuss. Und was jetzt da im 5., 6. oder 7. Spiel passiert, also so weit sollte der Tormann nicht vorausdenken.
Nichtsdestotrotz möchte ich noch ein wenig konkreter auf die Finalserie 96-97 eingehen, nachdem sie dann doch kuriose Ergebnisse und auch Dynamiken zutage gefördert hat. Nach 4 Spielen ist es 2-2 gestanden, aber die Ergebnisse springen ins Auge. Spiel 1 10-2, Spiel 2 4-9 aus Sicht der VEO. Wie erklären Sie solche? Das sind ja nicht mal Fußballergebnisse. Das ist ja Highscoring, wie man es nur selten sieht, und dann noch dazu in einem Finale. Und dann auch gleichmäßig verteilt.
Tormann-Leistung war top. Nein, es ist, ja, ist, was ich vorher gesagt habe, der KC war ja eine super Mannschaft. Die haben wirklich gute Ausländer gehabt. Und warum die Ergebnisse dann so hoch waren, das hat sich dann schon relativiert. Ich glaube, irgendein Spiel ist nachher dann 2-1 in der Verlängerung ausgegangen. Viel mehr kann ich mich da nicht erinnern, außer dass, ich glaube, beim vorletzten Spiel hat es auch Massenschlägerei geben, wo es, glaube ich, Sperren gegeben hat. Aber ja, warum die Ergebnisse da auf beiden Seiten so hoch waren, kann ich mir gar nicht erklären.
Na, das ist nämlich eine lustige Dynamik in der Serie. Spiel 1, 10-2, Spiel 2, 4-9 und dann fallen in den nächsten zwei Spielen zusammen insgesamt nur 8 Tore. 3-2, 1-2, wieder aus Sicht der VfL Feldkirch und dann Spiel 5 und Spiel 6 könnte man den Eindruck bekommen, Ralf Krüger gesagt, okay, let's put the hammer down, gab es ein 6-1 und ein 4-1 dann für ein letztlich klares 4-2 in der Serie. War das dann auch so, dass nach Spiel 4 Ralf Krüger mal auf den Tisch kaut und gesagt hat, we got their number? Oder war er motivationstechnisch ganz anders unterwegs?
Nein, das ist ja nicht so. Wir haben ja das nicht locker genommen vorher. Wir haben ja noch, ich glaube 10-2 haben wir daheim gewonnen. Es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt da ist es erledigt für uns. Sondern ich kann mich da sehr wohl erinnern, da ich glaube, da war im amerikanischen Baseball, war das Finale und da hat, ich weiß nicht mehr, welche Mannschaften dort gespielt haben, da ist er dann gekommen und hat da gesagt, eben, die haben auch das erste Spiel, weiß ich nicht, 13-0 oder 13-1 gewonnen und die Mannschaft hat nachher eben dann nicht den Meistertitel errungen. Und das hat er uns dann schon vor Augen geführt und hat uns darauf schon hingewiesen, dass auch wenn das jetzt 10-2 ausgegangen ist, steht es trotzdem nur 1-0. Und ich meine, es ist ja so. Es ist ja vollkommen wurscht, ob du 6-5 oder 1-0 in Overtime gewinnst oder 8-0. Am Ende des Tages steht es 1-0 in Siegen und es geht ins zweite Spiel und wir sind so vorbereitet worden auf die Spiele. Und ja, wenn so viele Tore fallen, dann ist einiges schief gelaufen, ist einiges gut gegangen offensiv, aber defensiv einiges schief und das haben wir einfach versucht auszumerzen.
Jetzt endet die Saison mit dem Alpenliga-Titel. Jetzt endet die Saison zum dritten Mal in Serie mit dem Titel fürs österreichische Eishockey, eine Mannschaft, die so viel gewonnen hat, die so viel gesehen hat. Wie hat Ralf Krüger es geschafft, diese Mannschaft und auch die Charaktere am Boden zu behalten? War das mehr Mannschaftsleistung, dass man sich da gegenseitig motiviert hat, oder ist das vor allem der Trainer gewesen oder die Mischung?
Also ich bin der Meinung, dass es immer vom Trainer kommt. Weil der Trainer stellt ja die Mannschaft zusammen. Natürlich musst du die richtigen Spieler auch haben, aber die werden ja wiederum vom Trainer verpflichtet, beziehungsweise vom Manager. Aber damals war halt Trainer-Manager dieselbe Position. Und nein, er hat schon drauf geschaut. Er hat eben auch von Dynastie gesprochen. Er hat gesagt, eben, wir können dort Dynastie machen. Wir haben auch in unserer Kabine hängen gehabt, keine Zufriedenheit. Also, dass wir nie zufrieden sein sollen und no regrets haben wir auf der Tafel stehen gehabt. Und ich meine, das sagen wir uns heute noch, wenn irgendwas ist, wenn irgendeiner von unseren, wenn wir uns wieder sehen und irgendeiner sucht eine Ausrede oder Entschuldigung, dann kommt gleich das Wort vom anderen, hey, no regrets. Und also das hat er uns schon vor Augen geführt und das haben wir auch direkt angesprochen. Und es ist ein Tagesgeschäft, was ich schon öfter gesagt habe. Ich komme immer wieder aufs selbe zurück, aber es ist eigentlich so einfach. Und wenn du kannst dreimal gewinnen, das heißt nicht, dass du viertes Mal gewinnst. Und du musst da genauso hart oder noch härter arbeiten, weil ja alle Vereine die schlagen wollen und dir deinen Siegeslauf unterbrechen wollen. Also wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Wir sind darauf vorbereitet worden und Gott sei Dank haben wir die Spieler in der Mannschaft gehabt, die das auch verstanden haben.
Welche Rolle war dir persönlich lieber, Jäger zu sein oder Gejagter zu sein?
Immer der Gejagte zu sein. Das ist, Folgendes kann ich nicht verstehen. Ich schaue gern Fußball zu und auch die Liga. Und dann, wenn in der deutschen Liga eine Überraschungsmannschaft vorne steht und sie sagen, wir reden nicht über den Meistertitel, da kann ich nur den Kopf schütteln. Ich meine, ich gehe ja nicht als Spieler in ein Spiel und sage, okay, heute will ich nur knapp verlieren. Natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, auch wenn ich vielleicht vom Personal her eher der Außenseiter bin, aber wenn ich da oben stehe, stehe ich aus irgendeinem Grund da oben für mich ist das wirklich ein Schwachsinn, wenn sie sagen, na, es ist zu viel Druck auf der Mannschaft, darum spielen sie jetzt nicht gut. Ich meine, irgendein Trainer hat das einmal gesagt und das ist ja wirklich so, ein Druck ist, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Familie ernähren kann. Und nicht, ob ich jetzt Erster oder Zweiter bin bei irgendeinem Sport, wo in Wirklichkeit unwichtig ist. Und drum, also natürlich stehe ich lieber oben und bin der Gejagte, als ich muss nachlaufen.
Jetzt war TVO Feldkirch in der österreichischen Liga logischerweise als Serienmeister der Gejagte. Es war mittlerweile dann auch wieder eine Sechserliga, in der gespielt worden ist, aber wo man Jäger war, war in der European Hockey League in der Saison 97-98. Wir nähern uns der immer noch gerne und oft zitierten, teilweise auch verklärten, glorreichsten Zeit der VU Feldkirch. Nimm die Hörerinnen und Hörer doch mal mit in den Sommer 97, wo diese Prioritätenliste vielleicht auch erstellt worden ist. Wie sehr ist auch eingetrichtert worden, wie wichtig dieser Europacup ist?
Ist klar, ganz klar formuliert worden. Wir wollten da mitspielen. Wir haben gewusst, es muss alles passen. Wir haben gewusst, wir können das nur erreichen, wenn wir die beste Mannschaft sind. Wir haben gewusst, dass wir nicht die besten Spieler sind, aber wir haben gewusst, wir können die beste Mannschaft sein. Und uns war bewusst, dass wir haben, der Ralf hat damals wir haben immer gegen Top-Vereine Vorbereitung gespielt. Da hat uns unsere Nähe zur Schweiz und zu Deutschland geholfen. Und wir haben dann dort auch mitspielen können. Wir haben zwar mehr verloren als gewonnen, aber wir haben halt schon die Saison auf einem höheren Niveau begonnen, weil wir gegen Top-Nationen gespielt haben, gegen Vereine von Top-Nationen. Und das hat uns aber alles Selbstvertrauen gegeben, dass in einem Spiel alles möglich ist. Und die so eine Champions-League-Saison ist halt ein Spiel oder maximal ein Hin- und Retourspiel. Und wir haben echt an uns geglaubt, dass wir das schaffen können.
Es gab damals Vierergruppen, in denen gespielt worden ist, wo sich dann jeweils der Gruppensieger dann auch für die Ausscheidungsphase qualifizieren konnte. Die VfL Feldkirch war in einer hochspannenden Gruppe, in der unter anderem die Kölner Haie waren, Storhammer aus Norwegen und der große, damals noch nicht ganz so große SCB aus der Schweizer National League. Als man die Losung vor sich hatte und wusste, okay, es werden diese drei Mannschaften sein, die zumindest mal am Weg ins Viertelfinale auf uns warten. Was war die Losung von Ralf Kröger? Was war die Zielsetzung der Mannschaft?
Na, wir haben schon gewusst, dass es eine sehr schwere Gruppe ist. Natürlich war mit dem norwegischen Meister war vermeintlich schwächerer Gegner dabei, aber wir haben mit Köln eine Mannschaft gehabt, der Herwig Homberg als Ausländer gespielt, die haben das Jahr davor, glaube ich, im Penaltyschießen erst im Europacup-Finale verloren gegen Helsinki. Wir haben der SC Bern, da muss ich dir widersprechen, der war damals schon groß.
Der ist ja, gut, der SC Bern ist immer groß und immer relevant.
Der ist, ich glaube, die sind dreimal Meister geworden da hintereinander zu der Zeit. Die waren schon gut und wir waren schon der Außenseiter, das haben wir gewusst. Aber wir haben auch in der Vorbereitung oft schon gegen Bern gespielt, da haben wir auch gewinnen können. Und ja, wir haben gewusst, wenn alles passt, können wir es schaffen, aber es muss halt alles passen. Und wir haben uns auch darauf vorbereitet, eben, dass wir uns selbst die bestmögliche Chance geben, dass wir da die Überraschung schaffen können und eine Runde weiterkommen.
Es hat auch gleich mit einem Auftaktsieg geklappt gegen die Kölner Haie zu Hause, knappes 4-3. Und dann geht's zum vermeintlich schwächsten Team nach Norwegen, wo man mit 3-1 verliert. Wie wichtig war im Rückblick dieser Dämpfer in Norwegen für den restlichen Verlauf der European Hockey League?
Ja, das war schon ein Dämpfer, weil mit denen haben wir nicht gerechnet. Wir haben echt geglaubt, okay, jetzt haben wir die Überraschung geschafft und haben Köln geschlagen, mit dem ja auch niemand außer wir gerechnet haben wahrscheinlich. Und eben nachher bist du eigentlich chancenlos gegen einen norwegischen Vertreter. Aber wir haben eins gelernt, wir sind aus Niederlagen immer stärker hervorgekommen. Und ja, so war es ja Gott sei Dank in dem Fall.
Es klappt dann doch mit dem Sieg gegen Storhammer zu Hause. Es klappt auch mit zwei Siegen gegen den SC Bern. Und es geht zu einem veritablen Endspiel nach Köln in der European Hockey League. Und da hat mich eine wunderbare Geschichte erreicht von einem langjährigen Weggefährten, dem legendären VU-Kapitän Fritz Ganster, die sich dieser Auswärtsfahrt und diesem Spiel in Köln widmet. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann danach ein klein wenig drüber.
Ja, servus Martin, grüße dich, das ist der Fritz Ganster. Du hast mich angefragt wegen Rainer Divis, ob ich mich noch gut erinnern kann auf ihn. Und das wollte ich eigentlich nur sagen, ich kann mich eigentlich noch gut erinnern, wie er gekommen ist, als ganz junger Bursch und hinter dem Dalbjörz der zweite Goalie war und sie wirklich nachher wirklich mit Fleiß und Trainingseifer und Einsatz als die Nummer 1 übernommen hat nachher. Und wie gesagt, eine Episode ist mir ganz gut eingefallen nachher, eine gute. Da kann ich, weiß nicht, ob der Reini, und der Reini wird dir das sicher genau erzählen können, wie das gelaufen ist. Wir haben in Köln gespielt und da war er erster Goalie und der zweite Backup-Goalie war der Campese. Und der Campese, seine Frau war schwanger und der ist, weil es geheißen hat, das Kind kommt, mitten in der Nacht nach Hause zu seiner Frau gefahren, oder? Jetzt warst du der einzige Goalie und wir haben keinen zweiten Goalie gehabt, keinen Backup-Goalie. Dann hat sich da unser Co-Trainer damals, war der Conny Dorn, und der hat sich noch bereit erklärt, das Aufwärmen zu machen und das Backup-Goalie zum Aufwärmen. Und du warst natürlich Nummer 1, oder? Und wie gesagt, du hast eigentlich die Nerven bewahrt und bist wirklich ruhig geblieben. Und da haben wir natürlich die Partie, waren wir dann noch 3-0 hinten und haben wir noch 5-3 gewonnen. Und vielleicht kannst du noch das ausführlicher erklären. Gell? Und sonst wünsche ich dir auch alles Gute, Reini. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht dir gut und wir sehen uns vielleicht wieder mal.
Er gemeint, du wirst dich sicher noch ganz gut an die Episode erinnern können. Du hast währenddessen, war natürlich jetzt für die Hörerinnen und Hörer nicht zu sehen, auch Grinser von Ohr zu Ohr gehabt. Diese Köln-Episode dürfte dir also noch mehr als in nur bester Erinnerung sein.
Ja, das ist wahrscheinlich einer der einschneidendsten Erlebnisse in der Saison gewesen. Und ich glaube, dass wir aus dieser Situation echt so einen Team-Spirit noch einmal entwickelt haben, dass wir das erreicht haben, was wir erreicht haben. Aus der Geschichte kann man viele Sachen herausnehmen. Es ist erstens zeigt, wir wollten gewinnen um jeden Preis und dann auch, das ist auch die Führung vom Ralf damals, aber nicht um einen familiären Preis, sage ich mal. Also da war ihm der Erfolg vollkommen wurscht, weil für ihn war klar, Familie geht vor Erfolg. Und darum war das auch nicht eine Sekunde, hat er überlegt, dass der Bruno heimfährt. Und dann ist so, wir haben aber keinen Tormann mehr gehabt. Und wer zieht sich um? Und dann hat sich der Conny Dorn bereit erklärt, ins Tor zu gehen. Und das wirklich Lustige an der Geschichte.
Mit dem Campese-Dress.
Und wir haben natürlich, damals war halt der Eishockey-Sport noch anders als jetzt. Köln hat auch einige Tough Guys drinnen gehabt und die Frage hat sich gestellt, okay, wie können wir verheimlichen, dass wir keinen zweiten Goalie haben, weil sonst wäre ich zusammengeführt und die attackieren mich und wenn ich verletzt bin, ist sowieso vorbei. Und dann hat der Conny gesagt, wisst ihr was, ich bitte euch an, ich ziehe irgendwie mit dem Bruno sein Dress an. Und das Lustige an der ganzen Geschichte war, der Bruno Campese ist Italo-Kanadier und in Köln hat der Delfino gespielt, ich weiß nicht, David Delfino, der auch Italo-Kanadier ist und die zwei sind super Freunde. Und jetzt ist so, jetzt Vater Conny, wir haben Abschlusstraining in der Früh gehabt und das war eh, das hat alles passt. Ich bin aufs Eis gegangen, habe trainiert und der Bruno eben nicht, beziehungsweise der Schrägstrich Conny da nicht. Und jetzt, die Trainings sind ja auch beobachtet worden vom gegnerischen Trainer. Jetzt, da war denen klar, dass der Bruno Campese spielen wird und nicht ich, weil der spielende Tormann geht dann nicht aufs Eis, sondern der Ersatztormann. Und es war schon die erste Überraschung, dass ich spiele. Und dann ist halt ums Aufwärmen gegangen und auf der anderen Seite hat es noch den Pepe Heiskem, eine deutsche Torhüterlegende, und der hat dieses Spiel gespielt und der David Delfino ist immer auf der roten Linie herumgefahren und wollte mit Bruno reden. Und der Conny, das war ja bewusst, und ist halt immer woanders herumgefahren. Und der Delfino hat dann mit dem Schläger immer gewachelt und gesagt, jetzt kommen wir mal her. Und wir haben ausgemacht, dass ich die meiste Zeit im Tor bleibe. Und wo der Conny ins Tor gegangen ist, haben halt die Feldspieler den Puck zum Tor geschupft. Der Conny hat keine Scheiben fangen können. Der Thomas Rundquist ist schon verzweifelt und jedes Mal, wenn er aus dem Tor gefahren ist, hat er einen Schläger aus Eis geklopft und sind die Spieler nur Runden gelaufen, ohne dass sie aufs Tor schießen. Und ja, es ist Gott sei Dank gut ausgegangen und wahrscheinlich war auch, ich meine, wir waren 3-0 hinten nach 9 Minuten und normalerweise wird der Tormann ausgewechselt, ob er jetzt gut oder schlecht war, muss ein Zeichen für die Mannschaft gesetzt werden. Und die Frage hat sich nie gestellt, weil wir keinen zweiten Tormann gehabt haben. Und ich habe dann nachher 50 Minuten kein Tor mehr kriegen können, habe sehr gut gespielt. Und vielleicht wäre das anders ausgegangen, wenn halt der Bruno da gewesen wäre. Also ich bin nicht so religiös, muss ich echt zugeben, aber ich glaube, es passieren Sachen aus einem Grund und das hat vielleicht so passieren müssen.
Gab es einen Punkt in diesem Spiel mit diesem auch 3-0 Rückstand, wo du gewusst hast, dass das kann hier noch kippen?
Ja, und zwar, wir haben dann relativ schnell das 3-1 geschossen und dann ganz knapp vor der Pause das 3-2 und da haben wir gewusst, jetzt können wir es schaffen. Es ist so, wir waren halt trotzdem der österreichische Verein mit einer lila Hose, einem lila Helm, lila Stutzen. Die Kölner Fans haben uns gespottet und wirklich ausgelacht. Nach einem 3-0 haben wir gesungen, Kühe, er macht das Eis kaputt. Und da haben wir dann gemerkt, ups, jetzt ist auf einmal eine andere Atmosphäre in der Eishalle. Das hat man schon gemerkt.
Gibt sowas, die Luft oder quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen?
Ja, das gibt schon. Das ist auch beim KAC damals so gewesen, wo wenn wir gegen einen KAC gespielt haben, dann haben wir gesagt, okay, die ersten 10 Minuten müssen wir überstehen. Wir wissen, wir kriegen die ersten 5 Minuten, werden wir eine Strafe kriegen. Das war immer so. Schiedsrichter hat immer ein Powerplay pfiffen für den KAC, das haben wir gewusst. Und wir haben gesagt, wenn wir die ersten 10 Minuten überstehen, haben wir eine große Chance. Und weil auch die Zuschauer mitgegangen sind. Und der KAC hat halt auch Fans, die sind schon gut, aber nur, wenn sie vorn sind. Und sonst sind es die größten Nörgler in ganz Österreich. Auch wenn mir jetzt viele KAC-Fans nicht mögen wegen dem, aber es ist leider so. Und so ist es auch da in Köln gewesen. Wir haben gemerkt, dass auf einmal eine ganz andere Stimmung in der Halle ist. Die Spieler waren nervös und eben dieser Anschlusstreffer knapp vor der Drittelpause hat uns da sehr geholfen.
Wenn man sich das Endklassement in dieser Gruppenphase der European Hockey League zu Gemüte führt, man hat einen großen Vertreter der Deutschen Eishockey Liga zweimal geschlagen, man hat einen großen Vertreter der Schweizer National League zweimal geschlagen, man hat einmal gegen den norwegischen Meister gewonnen und einmal verloren, hat sich dann letztlich den Gruppensieg geholt und jetzt hast du gesagt, nie zufrieden sein, aber gab es trotzdem mal so einen Moment, wo danach kurz innegehalten worden ist und man sich dachte, wow, ist eigentlich schon beeindruckend, was wir erreicht haben.
Nein, den hat es noch nicht gegeben, weil wir noch nicht fertig waren. Wir haben eben dieses große Bild gehabt, das man erreichen wollte und jetzt haben wir ein kleines Bild in dem großen Bild erreicht und jetzt ist halt der nächste Schritt gekommen. Jetzt haben wir, ich kann mich noch erinnern, wir sind dann im Bus zum Essen gefahren und dann hat es schon die Auslosung gegeben und dann waren noch zwei russische Vertreter, der tschechische dort und wir haben halt dann den finnischen Meister gekriegt.
Hämeliner,
was für uns jetzt, man klingt brutal, was für uns die einfachste Auslosung war. Wir waren wahrscheinlich der Wunschgegner von alle, aber wir haben gesagt, nur nicht an russischen Verein. Weil die damals einfach noch eine Übermacht waren. Die waren noch eine Klasse besser als die Finnen oder Schweden. Und wir haben Hämeliner gekriegt und haben gesagt, okay, jetzt können wir es echt schaffen, dass wir in das Finalturnier kommen. Und es sind ja nachher 4 Mannschaften überblieben. Und ja, so wir waren froh über die Auslosung, die wir gekriegt haben. Und für uns, wir haben uns damit vorbereitet schon auf das Viertelfinale.
Bevor wir zum Finalturnier kommen, beziehungsweise auch zur K.O.-Phase im Europapokalbewerb der European Hockey League 97-98, möchte ich noch auf den letzten Wortspender zu sprechen kommen. Du bist bei Hockey O'Clock gern gesehener, gern gehörter Wortspender, hast im Spezial zu der Karriere von Phil Lucas auch etwas sehr Spannendes gesagt, nämlich dass du in deiner lange währenden Karriere 3 exzellente Kapitäne beobachten durftest, unter ihnen, mit ihnen spielen durftest. Das waren eben Phil Lucas, Dieter Kalt und Fritz Ganster, der uns dankenswerterweise diese wunderbare Geschichte, diesen Denkanstoß hier mitgebracht hat. Was hat Fritz Ganster zu so einem guten Kapitän gemacht?
Ja, Fritz Ganster kennen wahrscheinlich die jetzigen Eishockey-Fans oder nur mehr die Älteren.
Kennen. Wir erfüllen hier unseren Bildungsauftrag.
Ja, genau. Und nein, er ist einfach, ich glaube, man hört es ja in der Stimme, er hat so eine ruhige Art, ist echt ein lieber Kerl, ist immer hilfsbereit, auch jetzt noch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Fritz irgendwann einmal böse gesehen habe. Und Ja, es ist, er war für uns damals der perfekte Kapitän zu der Zeit. Und auch wenn wir viele Leader gehabt haben in der Mannschaft und wirklich viele super Eishockeyspieler gehabt haben, er kommt aus Zöttweg, aus der Steiermark, ist nach Vorarlberg gekommen, wohnt auch jetzt noch hier und er war wichtig, dass er wollte im Sommer auch schönes Leben haben und das geht halt einfacher, wenn man Meister wird in einer Eishockeystadt, die Feldkirch damals war. Und er ist einfach, da gibt es gar nichts zum Herausheben. Er ist einfach ein liebenswerter Kerl.
Wir sind mitten in der Saison 97-98. Es soll in höchste Höhen gehen für die VU Feldkirch. Es folgt aber auch wenig später der tiefe, tiefe Fall. Das und noch viel mehr nach einer ganz kurzen Pause. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Aussagekräftige Statistiken sind im Eishockeysport das Salz in der Suppe. Doch die einfache und intuitive Erfassung der Statistiken ist nicht genug. Hockey Data geht noch weiter. Welcher Spieler hat den größten Impact im dritten Drittel? Welches Team kann einen 2:0 Rückstand noch drehen? Genaueste Analysen, mathematische Berechnungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten, übersichtliche Shotcharts auf der Website oder auch die Recherche von Hotstreaks und historischen Werten. Dies und noch viel mehr gehört zum Portfolio von Hockey Data. Ihr wollt mehr erfahren? Dann besucht die Statistikspezialisten auf www.hockeydata.net auf Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück bei der großen Karriere-Rückschau des Jahrhundert-Goalies Reinhard Davies. Reini, im letzten Teil haben wir schon die sehr erfolgreiche Europacup-Kampagne der VU Feldkirch besprochen. Man hat sich ins Viertelfinale vorgekämpft und traf dort im Frühjahr 1998, nämlich am 4.1. und am 6.1. auf Hämeenlinna den finnischen Vertreter bzw. finnischen Meister. Jetzt ist die Intensivphase im Eishockey ja immer so um die Weihnachtszeit und man hat dieses große Viertelfinale vor der Brust. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Wie seid ihr von Ralf Krüger darauf vorbereitet worden?
Die Vorbereitung hat ja gleich angefangen, nachdem wir eben in Köln das Spiel drehen haben können und gewusst haben, wer unser Gegner ist. Wir sind einen Tag früher nach Finnland geflogen. Das erste Spiel war in Finnland. Der damalige Trainer war ja noch unser österreichischer Sportdirektor, der Alpo Suhonen. Und ich kann mich erinnern, wir haben einmal kurz über das geredet, weil das war ja für ihn einer der bittersten Niederlagen, die er in seiner Karriere erlebt hat. Und er hat damals schon gesagt, er hat vor uns gewarnt, aber in Finnland sind wir belächelt worden. Wir haben wirklich geglaubt, dass wir das gewinnen können. Wir haben auch sehr gut gespielt in Finnland. Ich glaube, wir haben 4-4 gespielt und haben aber, glaube ich, ausschließlich Unterzahltore gekriegt. Wir haben da sehr viel in Unterzahl gespielt. Wir haben uns da, man tun wahrscheinlich viele, viele Vereine, wir haben uns da nicht fair behandelt gefühlt vom Schiedsrichter. Wir haben geglaubt, dass wir verdient haben, das Spiel zu gewinnen, aber dadurch, dass wir so viele Unterzahltore gekriegt haben, haben wir trotzdem noch das 4-4 geholt und jetzt ist halt nach Hause gegangen in eine brechend volle Eishalle in Feldkirch mit über 7.000 Zuschauern, wo glaube ich 4.000 zugelassen waren. Und das war also die beste Stimmung, die ich in meiner ganzen Karriere bisher erlebt habe.
Ich möchte ganz kurz einhaken bei der Tatsache, dass du gesagt hast, wir sind belächelt worden. Das war ja nicht das erste Mal in dieser European Hockey League Saison und auch nicht das letzte Mal. Wie viel Kraft und Motivation nimmt man aus diesem Status? Wir sind die, die belächelt werden.
Wir haben das natürlich realisiert, aber wir haben trotzdem gewusst, dass wir gut genug sind, dass wir da Überraschung machen können. Und wir haben einfach an uns geglaubt, dass wir jetzt da ins Spiel gegangen sind und gesagt haben, okay, jetzt zeigen wir es denen. Das war nicht der Fall. Wir haben wir waren überzeugt, dass wir gewinnen können, wo wir es dann geschafft haben. Natürlich machen wir dann eine Späße darüber, dass wir belächelt worden sind, aber das ist jetzt nicht die Hauptmotivation von irgendeinem Sportler, dass er dauernd seine Kritiker Lügen straft, weil dann wird er ja gar nicht mehr fertig. Weil es gibt immer mehr Kritiker als Leute, die ihn mögen. Also, aber wir waren einfach felsenfest davon überzeugt, dass es möglich ist. Uns war bewusst, dass wir Außenseiter sind. Ich meine, wir spielen gegen einen finnischen Meister, die in einer Weltklasse-Liga spielen. Und dort zu glauben, dass man von 10 Spielen oder in einer Best-of-Seven-Serie als Sieger vom Platz geht, ist ja eigentlich vermessen. Aber wir haben gewusst, dass wir in diesen kurzen 2 Spielen eine Chance haben.
Beschreib mal, was damals in Feldkirch los war, dass die Stimmung in der Halle als eine thematisiert, die die beste deiner Karriere war. Aber wie war es damals, auch durch Feldkirch zu gehen, auch vielleicht Zeitung zu lesen? Wie war dieser Eishockey-Hype, der sich ja auf das ganze Bundesland, damals sogar meine Wenigkeit ganz im Norden auch extremst mitverfolgt. Wie war das aus deiner Sicht zu sehen, wie Eishockey boomt?
Ja, das war ja von mir, von dem Zeitpunkt, wo ich nach Feldkirch gekommen bin, Feldkirch war eine Eishockey-Stadt. Ist es meiner Meinung nach immer noch, nur leider ist es jetzt, sind ein bisschen zu viele Dinge falsch gelaufen in den letzten Jahrzehnten schon fast, aber das Potenzial ist da und ich habe es gar nicht anders kennt, darum habe ich das gar nicht jetzt noch extremer wahrgenommen, wie es wahrscheinlich war. Natürlich hat man in jeder Ecke über Eishockey geredet, es ist die Berichterstattung dementsprechend gewesen, aber wir haben versucht, dass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren.
Dieses Viertelfinale-Rückspiel gegen Hämeenlina war letztlich ein klares 7-2 am Papier. War die Partie so deutlich, wie es dieser Spielstand suggeriert, oder gab's Momente, wo Zweifel aufgekommen sind an der Final-Vorteilnahme?
Na, Zweifel sind nicht aufgekommen, aber wir sind ja in Rückstand geraten. Und die haben Top-Spieler in der Mannschaft gehabt, haben einen Top-Trainer gehabt. Und wir sind dann in Rückstand geraten. Und wir haben aber gewusst, dass es nicht einfach sein wird. Wir haben aber auch gewusst, dass wir Spiele drehen können und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Und wie so oft ja, der Fall im Sport ist, wo der vermeintliche Favorit dann eben gewusst hat, okay, jetzt wird es schwierig, dass wir gewinnen, sind dann auch die Undiszipliniertheiten kommen und das hat uns dann natürlich geholfen.
Jetzt qualifiziert man sich für die Runde der letzten 4. Ab welchem Zeitpunkt war klar, dass das Final Four ausgerechnet in Feldkirch ausgetragen wird?
Ja, da müssten wir die Organisatoren fragen, beziehungsweise der Günther Amann.
Oder wie hast du davon erfahren?
Ja, wir haben gewusst, dass wir uns für das Final Four bewerben werden. Und weil wir ja gewusst haben, wenn wir das zu Hause spielen, haben wir eine Chance, dass wir gewinnen können. Aber wie die Verantwortlichen das geschafft haben, das weiß ich gar nicht. Wir haben das, ich glaube, das ist relativ schnell entschieden worden, dass das bei uns stattfindet. Und ja, dadurch hat sich die Vorbereitung zu 100% auf das Turnier verlagert.
Wie sah Vorbereitung damals aus? Mittlerweile könnte man davon ausgehen, dass Sachen vielleicht sogar überanalysiert werden mit Videostudium, mit den ganzen statistischen Daten, Materialien, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Wie war das damals? Gab es Video? Wenn ja, wie viel? Ist das überhaupt verwendet worden? Hat man mehr auf sich geschaut? Wen hat man wie vom Gegner versucht zu analysieren? Wird Ralf Krüger das vor allem auch in dieser Europa-League-Saison gemacht?
Ja, auch da war er Vorreiter. Er hat damals halt noch keinen DVD-Player gegeben oder übers Internet irgendwas zusammengeschnitten oder über einen USB-Stick, sondern der hat 2 Kassettenrekorder oder VHS-Rekorder gehabt und hat die Spiele so zusammengeschnitten. Und er hat damals schon Statistiken gemacht, er hat ein Videostudium gemacht, er hat uns Videos gezeigt. Also wir sind damals schon vorbereitet worden, wie man heute vorbereitet wird. Auch das ist mir erst im Nachhinein bewusst worden, dass wir da schon vor unserer Zeit waren. Und für mich auch im Nachhinein erklärbar, warum wir den anderen so überlegen waren.
Das Final Four findet am 24. und 25. Januar 1998 in Feldkirch statt. Die vier teilnehmenden Mannschaften sind Dynamo Moskau, Torpedo Jaroslawl, die ausgerechnet aufeinandertreffen. Also die beiden russischen Vereine eliminieren, oder ein russischer Verein wird zumindest eliminiert. Euer Gegner war Vsetin aus der tschechischen Extraliga. Was hat man damals über diese tschechische Mannschaft gewusst?
Die haben einen Top-Tormann gehabt mit Roman Čechmanek, der nachher bei Philadelphia Flyers jahrelang gespielt hat. Die haben Spieler gehabt, die in der NHL zu den besten Nicht-NHL-Spielern auf der ganzen Welt zählt worden sind. Also sie waren eine Top-Mannschaft. Vsetin war für damalige Verhältnisse, also zur Verständnis für die Jüngeren damals, ist ja den Tschechoslowaken nicht so gut gegangen finanziell, aber die haben damals schon sehr gut bezahlt und die Spieler haben wir schon gleich oder mehr verdient als die Schweizer oder Österreichischen oder die deutschen Eishockeyspieler. Also das war eine Top-Mannschaft, die auch sich Top-Spieler leisten hat können. Und auch da waren wir natürlich Außenseiter. Aber wir haben gewusst, wie stark sie sind. Wir sind auf die Stärken und Schwächen hingewiesen worden und auch gut darauf eingestellt.
Trotzdem eine Partie, die auch im kollektiven Gedächtnis sich natürlich bei vielen Fans auch regelrecht eingebrannt hat, weil es für viele auch der größere Wahnsinn war, es dann die Finalpartie. Vsetin geht in Spielminute 57, enges Spiel, mit 2-1 in Führung. Als der Puck in dieser Situation hinter dir im Tor liegt, was ist dir da im Kopf gegangen?
Ja, da kriegt das Sicht man jetzt nicht, da kriegt gerade Gänsehaut wieder. Das war echt ein Gänsehautmoment. In dem Moment, wo der Puck ins Tor gegangen ist, hat es eine so eine Dynamik entwickelt in der Eishalle, was ich bis jetzt nicht noch einmal erlebt habe. Wir gehen 2-1 in Rückstand. Die Tschechen haben sich so gefreut und das war für uns aber auch eine Bestätigung, dass sie gegen einen kleinen österreichischen Vertreter haben die das 2-1 bejubelt, wie wenn sie die Meisterschaft gewinnen. Und dann hat aber der Trainer einen folgenden schweren Fehler gemacht von den Tschechen. Er hat sofort der Timeout genommen. Und in dem Moment ist die ganze Halle aufgestanden und hat zum Jubeln angefangen. Und das hat uns so viel Energie gegeben, dass wir sofort nach dem Bulli haben wir sofort den Ausgleich geschossen. Und das hat uns dann in die Verlängerung gerettet. Aber diese Dynamik, die da entwickelt worden ist, die war echt einmalig. Und auch wenn ich jetzt noch dran denke, also viel denke ich nicht dran, ich lebe nicht in der Vergangenheit, aber wenn du die Geschichte erzählst, kriege ich immer noch Gänsehaut.
Kannst du dich noch an Spielminute 7 der Overtime erinnern?
Da haben wir wahrscheinlich das Tor geschossen, ja. Dann kann ich mich dran erinnern. Die Protagonisten waren nicht die richtigen in dem Spiel. Es war der Gustavsson, schießt den Ausgleich. Und der Gerhard Buschnik, unser Top-Goalgetter, schießt von hinter der Torlinie in Čechmanek auf den Fuß. Und die Scheibe bleibt, glaube ich, ein paar Zentimeter hinter der Linie liegen. Und zu unserem Glück ist der Schiedsrichter, damals hat es ja noch kein Video gegeben, ist der Schiedsrichter direkt hinterm Tor gestanden und hat eben gesehen, dass der Puck im Tor war. Ja.
Beschreibe mal das Tollhaus Vorarlberghalle nach diesem Treffer, nach diesem Comeback, nach diesem Tor in der Overtime gegen den Haushohen Favoriten.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben nicht glauben können, was passiert ist. Also unterm Spiel kriegst du das nachher nicht mit, aber wir sind dann in der Kabine gesessen und haben gesagt, es ist unglaublich, was jetzt passiert ist. Und ist dann der Trainer in die Kabine gekommen und hat uns sofort wieder runtergeholt und hat gesagt, Burschen, es ist noch nicht fertig. Wir haben noch ein Spiel zum Spielen und unsere Vorbereitung. Wir sind ja damals, weil eben die Euphorie so groß war, haben wir in Liechtensteiner Hotel bezogen, dass wir wegkommen von diesem ganzen Trubel. Und wir sind dann sofort wieder in unser Hotel gefahren und haben uns aufs nächste Spiel vorbereitet.
Diese zwei Tage, die dieses Final Four auch angedauert hat, wie war das zu wissen, zwei Tage und zwei Spiele werden über alles entscheiden und wäre es potenziell anders ausgegangen, wenn es zum Beispiel über vier Tage oder Woche mit bis dahin einem Hin- und Rückspiegel gegangen wäre?
Oh, nein, die Gedanken haben uns nicht gemacht. Wir haben keinen Einfluss drauf gehabt. Wir haben gewusst, so ist jetzt das System, so wird gespielt. Und darauf haben wir uns vorbereitet, mit was wäre wen, darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht.
Wir schreiben den 25. Jänner 1998. Es geht zum großen Finale gegen das große Dynamo Moskau. Jetzt ist bekannt, Zeit seines Lebens und Wirkens, dass Ralf Krüger ein großer Motivator ist. Kannst du dich noch an die Lockerroom-Ansprache vor diesem Spiel erinnern oder war eh jedem klar, was zu tun ist?
Nein, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es war jedem klar, was zum Tun ist. Auf was ich mich schon erinnern kann, ist, dass der russische Trainer, der auch russischer Nationaltrainer damals war oder geworden ist, der Belja Letinov hat er geheißen, er ist über Feldkirch gefragt worden und seine Aussage, und das hat natürlich der Ralf schon auch benutzt in der Ansprache, ist, hat er gesagt, Feldkirch, ich kenne nichts von Feldkirch, ich weiß nicht, wer Feldkirch ist. Und ich meine, wenn wir als österreichische Mannschaft gegen einen russischen Vertreter spielen, also wenn du dann nicht mehr motiviert bist, hast du den falschen Job, aber das hat natürlich noch einmal eine Stufe gehoben.
Diese Truppe waren auch schon NHL-Stars, künftige mit drinnen, Maxim Afinogenov als Beispiel. Wie viel Respekt ist gesund, dieser Mannschaft gegenüber zu bringen, oder war es wichtig, so frech als möglich aufzutreten?
Nein, ich meine, Respekt haben wir sowieso gehabt, weil die russischen Vereine ja sowieso die Übermacht waren und normalerweise chancenlos waren. Und wir haben gewusst, wir können keine Serie gegen sie gewinnen, aber wir können ein Spiel gewinnen. Und wir haben auch damals gewusst, wenn wir so lange wie möglich das knapp halten, dann fangen gerade diese Ostblock-Spieler zum Streiten an, sind unzufrieden, sie spielen nicht mehr so locker. Und wir haben versucht, dass wir da mal so lange wie möglich das Spiel knapp halten und dass wir dann eventuell am Schluss das für uns entscheiden können.
Wie war der Spielverlauf oder an was kannst du dich noch erinnern?
Ich glaube, wir sind immer in Rückstand geraten, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie jetzt die Drittelergebnisse waren, aber wir haben relativ schnell immer in Ausgleich geschossen, kann ich mich erinnern, bis zum 3-3, glaube ich. Und ja, das fünfte Tor haben wir dann aufs leere Tor geschossen, ich glaube, ein paar Sekunden vor Schluss.
Irgendwie auch poetisch schön, dass die beiden Grundpfeiler, die am Anfang dieser Episode gestanden sind, nämlich Bengt-Åke Gustafsson mit diesem Ausgleich im Halbfinale und Thomas Rundqvist mit dem ersten und dem letzten VU-Tor auch stellvertretend dann dafür stehen, dass dieser große Erfolg dann nach Fecke geholt werden konnte. Das ist übrigens völlig recht. In der 7. in Rückstand geraten, in der 8. ausgeglichen, in der 31. in Rückstand geraten, in der 33. ausgeglichen, um dann mit zwei Toren in Führung zu gehen, noch eines zu kriegen und dann mit dem Empty Netter alles dicht zu machen. Aber als dieser Empty Net Puck im gegnerischen Netz dann gezappelt ist, an was kannst du dich noch erinnern? Ist es Leere oder ist es überbordender Jubel, wie man jetzt annehmen möchte?
Natürlich Jubel, aber es war schon so, dass wir waren leer. Wir haben ein großes Ziel gehabt, da haben wir alles daran gesetzt, dass wir das erreichen. Und es ist uns ein Stein von Herzen gefallen. Wir haben gewusst, wir haben das wirklich geschafft. Was keiner geglaubt hat, dass wir schaffen können. Und ich glaube, dass das die größte Sensation war im europäischen Eishockey, die es je gegeben hat. Es ist ja nicht, wir haben ja nicht nur ein Spiel gegen einen übermächtigen Gegner gewonnen, sondern in jeder Runde. Und dadurch glaube ich auch, dass wir noch verdient gewonnen haben. Aber es ist trotzdem, uns war schon bewusst, was wir da erreicht haben und dass das nicht alltäglich ist.
Was war in dieser Nacht, vielleicht auch die Tage danach in Feldkirch los?
Ja, leider habe ich das nicht so mitgekriegt, weil wir sind ziemlich schnell mal, das war ja die Olympiade noch, 98 in Nagano. Und wir haben natürlich gefeiert, aber wir haben gleich in der Früh, die Nationalspieler haben nach Wien müssen zur Einkleidung für die Olympiade und sind dann nach Wien geflogen, ich glaube am 6. in der Früh, Da haben wir noch, ist noch der Bürgermeister auch geflogen in die Richtung. Also da haben wir grad, sind wir gerade direkt alle hingegangen. Aber ja, so viel feiern, wie wir gerne feiern hätten wollen, haben wir gar nicht Zeit gehabt dafür.
Wie war das dann beim Nationalteam? Wie warm war die Schulter vom Klopfen, von dem, was ihr, du erreicht hattet? Hat man da sich dann durch das Lob der Kollegen im Nationalteam vielleicht in dem Erreichten noch ein wenig mehr suhlen können? Oder war dann schon bei dir auch wieder der komplette Fokus auf Olympia?
Na, also das will ich jetzt schon erwähnen. Die Freude von allen Eishockeyspielern war groß. Also da hat es überhaupt keinen Neid gegeben. Beziehungsweise das habe ich nie so aufgenommen und habe wirklich nicht das Gefühl gehabt. Das hat sich echt jeder mit uns gefreut. Und jeder Eishockeyspieler hat uns gratuliert, was wir da erreicht haben. Also das war echte Freude von unseren Konkurrenten in der Meisterschaft jetzt. Aber es ist so, wir haben gewusst, dass wir jetzt da... Der Sport ist halt so kurzlebig und das Nationalteam hat mit dem Verein nichts zu tun. Und natürlich haben wir uns noch gefreut. Wir haben ja nicht gleich wieder nachher gespielt, sondern haben wir eben die lange Reise nach Japan gehabt und dort auch noch eine Vorbereitung. Dadurch haben wir das schon still genießen können. Aber ja, es ist nicht, also gefeiert ist nicht weiter geworden. Und das Eishockey ist halt, also das Nationalteam ist dann ein anderes Kapitel als die Mannschaftsmeisterschaft.
Trotzdem, du hast diese Leere angesprochen, die logischerweise nach dieser unfassbaren Leistung bei vielen vorherrschend war. Wie schwierig ist es da, wie schwierig war es da, sich dann auf solche natürlich auch schönen Aufgaben wie Olympia, aber dann vor allem auch wieder auf einen Ligabetrieb zu fokussieren?
Ja, der Ligabetrieb war ja dann eh weit genug weg, dass es dann schon wieder einfach gefallen ist. Weil durch diese Olympiade in Japan und ich glaube, wir sind 3 Wochen vorher schon dort gewesen, war ja eine ganz lange Ligapause. Aber es ist schon so, wenn du eben das Highlight der Saison hinter dir hast und das noch dazu erfolgreich beendet hast, ist diese Leere schon gegeben und dann ist es schon schwierig, sich nochmal neu zu motivieren in dieser kurzen Zeit. Das ist wirklich so. Und wir haben die Olympiade haben wir nicht so erfolgreich beendet, sage ich einmal. Höflich ausgedrückt. Aber ja, es ist halt, die Olympiade ist halt schon ein einmaliges Erlebnis und ich bin froh, dass ich das 2-mal miterleben habe dürfen.
Es geht auch 97, 98 in Österreich wieder zum Meistertitel. Es ist der 5. in Serie für die VU Feldkirch, der 3. in Serie für dich als Starter. Aber es war der letzte Titel mit Ralf Krüger. Wann war klar, Ralf Krüger wird, ich meine, dass seine Zeit in Feldkirch vermutlich irgendwann endet, wie die eines jeden Trainers, war klar. Aber zu welchem Zeitpunkt war dir klar, die Ära Ralf Krüger wird zu Ende gehen?
Das kann ich gar nicht genau sagen, aber das ist unter der Saison schon so kommuniziert worden. Er hat ja damals, in diesem Jahr hat er auch den Schweizer Nationaltrainerposten angenommen und das war eigentlich klar, dass die Schweizer das nicht auf Dauer akzeptieren werden. Und das ist recht früh, ich kann gar nicht mehr sagen wann, aber recht früh ist bekannt gegeben worden, dass das letztes Jahr war.
War dein einziger Profitrainer bis zu diesem Zeitpunkt, war da Wehmut mit dabei oder war da jeder einzelne Titel einfach nur noch mehr Freude für ihn und quasi dieses Wirken, dieses Gemeinsame noch mehr zu genießen?
Nein, Wehmut war nicht. Das ist, die Eishockey-Welt ist ja nicht groß. Man begegnet sie ja sowieso immer wieder und dass nicht ein Trainer oder ein Spieler sein ganzes Leben, man damals war es ab und zu noch so wie der Fritz Ganzer, der hat mehr oder weniger seine ganze Profikarriere in Feldkirch gespielt, aber das gibt's halt jetzt nicht mehr. Und mir war damals auch schon bewusst, dass ein Trainer kann nicht sein ganzes Leben beim Verein sein, genauso wenig wie ein Spieler im Normalfall. Und ja, ich habe gewusst, das gehört zum Geschäft dazu. Und für ihn war ja das auch er hat ja keinen Rückschritt gemacht, sondern es hat einen Schritt nach oben gemacht und natürlich hat sie dafür mitgefreut.
Neben der European Hockey League gewinnt man noch den IIHF Super Cup, man holt sich die österreichische Meisterschaft, also es gibt ein Titelfeuerwerk, ein Titelregen. in Felke und dann geht es in die Offseason 1998. Sollte deine letzte Offseason für TVU Felke sein. Was sind deine Erinnerungen an diesen Sommer 1998?
Ja, wir haben einen Umbruch gehabt. Der Ralf Krüger ist hauptberuflich in der Schweiz Nationaltrainer geworden. Bei uns hat der Bengt Auge Gustafsson übernommen. Und ja, so viel hat sich sonst nicht verändert, außer dass halt der Thomas Rundqvist leider aufgehört hat und sonst dann halt ein paar neue Spieler dazugekommen. Die Vorbereitung hat stattgefunden wie sonst auch immer. Wir haben uns eben physisch bestmöglich vorbereitet auf die Saison und im August ist halt wieder aufs Eis gegangen.
Wie war das auf einmal unter Bengt Åke Gustafsson als Spieler agieren zu müssen? Hat das für dich einen Unterschied gemacht, wer auf der Bank steht, oder ist der Goalie damals schon so speziell gewesen, dass das, was am Feld passiert, beziehungsweise auf der Bank passiert, eh nicht so wichtig ist?
Nein, das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Es ist für mich, ja, er ist halt vom Mitspieler zum Trainer geworden, aber für mich war klar, eben, er ist ein Freund von mir und als Freund respektiere ich ihn und werde jetzt die Beziehung nicht ausnutzen, die ich mit ihm als Spieler gehabt habe, sondern ganz im Gegenteil. Natürlich, du hast dann ein bisschen mehr Abstand, weil du eben nicht in diese Ärmer, nicht in die Zwickmühle bringen möchtest, okay, jetzt muss er vielleicht eine harte Entscheidung treffen und tut es aber nicht, wenn wir befreundet sind, sondern ich persönlich habe dann versucht, es eher mit ein bisschen Abstand zu nehmen, weil er ist mein Trainer jetzt, nicht mehr mein Mitspieler, und der Übergang vom Spieler zum Trainer ist ja kein leichter.
98, 99 war es, nachdem man vielleicht zwei Schritte nach vor gemacht hat, dann gleich wieder vier zurück. Man war wieder angelangt bei einer Viererliga, in der die VU Feldkirch auf einmal nicht mehr die erste Geige gespielt hatte. Inwieweit haben sich in Österreich im Eishockey die Kräfteverhältnisse gewendet gehabt?
Ja, das war schwierig. Die Saison war eine ganz schwierige Saison und man war sehr lehrhaft für mich. Es ist ja, wie es, die VU ist ja dann bankrott gegangen. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten umkriegen soll. Es ist halt so, wir haben ja kein Geld mehr gekriegt. Wir haben seit September oder Oktober kein Zahl mehr gekriegt und haben trotzdem weitergespielt. Und das irgendwann einmal, ich bin ein junger Bursch gewesen, aber ich habe mit vielen Eltern allein gespielt, die eine Familie ernähren haben müssen. Und das ist dann nicht so lustig. Es ist ja nicht so, dass wir Millionen verdient haben und uns mit dem Ersparten ein gutes Leben machen haben können. Wir haben ja so viel verdient, ein bisschen mehr als ein normaler Arbeiter, sage ich einmal. Und dass dann die Leistung auf Dauer nicht stimmen kann, ist ja, glaube ich, selbstredend. Und ja, das war mir damals auch schon bewusst. Und natürlich haben wir nicht absichtlich verloren. Wir wollten trotzdem bestmöglich spielen, aber wenn halt permanent angelogen wirst, dass es Geld kommt und es kommt halt trotzdem nicht, ist es auf Dauer nach Monaten schon schwierig, dass man dann nur die Motivation hält.
Jetzt könnte man davon ausgehen, dass das große Erfolge, natürlich auch große Aufmerksamkeit, große Werbewirksamkeit und dergleichen mit sich ziehen. Aber warum oder was sind deine Erklärungen gewesen oder Erklärversuche vielleicht auch, dass die VU so dermaßen in finanzielle Schieflage geraten ist?
Boah, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner.
Oder formulieren wir es anders. Wann war dir klar, hoppla, da stimmt was nicht? Eben genau mit diesen ausbleibenden Gehältern oder schon vorher?
Nein, wir haben einfach nicht mehr Zeit gekriegt. Und es ist halt versprochen worden, es ist überwiesen worden und dann hat halt eine Banküberweisung 3 Wochen gedauert statt 2 Tage. Und ich meine, das will ich schon betonen, ich mache niemandem einen Vorwurf, weil man muss schon sagen, die Verantwortlichen, die haben ja nicht profitiert davon. Die haben ja das Geld auch gebracht. Das Geld war halt aus irgendeinem Grund nicht mehr da. Oder beziehungsweise ist zu wenig reingekommen. Wie genau was passiert ist, kann ich nicht sagen, weil ich da keinen Einblick gehabt habe. Fakt ist, wir haben nicht bezahlt gekriegt. Wahrscheinlich ist es zu wenig Sponsoren gegeben, weil sonst wäre ja Geld da gewesen. Und ja, das hat es halt für uns auch schwierig gemacht, halt für uns Spieler schwierig gemacht.
War das der Zeitpunkt, wo du das erste Mal damit geliebäugelt hast, Feldkirch und Österreich den Rücken zu kehren?
Ja, unter der Saison schon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe auch Angebote gehabt aus Deutschland, wo ich gehen hätte können, bin aber dann nicht gegangen, weil mich der Gustafsson gebeten hat, dass man die Saison trotzdem fertig beendet. Ob es richtig war oder nicht, weiß ich nicht im Nachhinein. Ich bin der Meinung, es war richtig, weil für mich Loyalität schon ein sehr wichtiges Wort ist und er dann auch leben sollte. Und ich habe auch Feldkirch sehr viel zum Verdanken gehabt und drum habe ich mich auch damals entschieden, nicht den Verein vorzeitig zu verlassen.
Ich möchte das Ganze zum Anlassfall nehmen und noch auf eine Geschichte zurückkommen. Wir kommen langsam aber sicher auch zum Ende dieser Episode. Dementsprechend passt es ja auch, dass der Wortspender jemand ist, der ganz zu Beginn schon etwas länger Thema war. Klaus Dalpertz ist von mir gebeten worden, ein klein wenig zusammenzufassen, was sich denn so ausgemacht hat, aber vielleicht auch in einer Mini-Episode auf etwas zu kommen, das du auch schon angesprochen hast. Ich schlage mal vor, wir hören mal kurz rein und diskutieren dann über die sehr unique Beobachtung, die Klaus Dalpertz getätigt hat. Wir hören rein bei deinem Vorgänger im VJU-Tor.
Servus Martin. Zum Rainer Divis kann man natürlich enorm viel erzählen. Was ich über ihn berichten kann, ist Folgendes. Ich habe selten in meiner Karriere mit jemandem zusammengespielt in der Mannschaft, der so ehrgeizig war und so willig, besser zu werden wie der Reini. Er hat derartig einen Einsatz im Training gezeigt und dafür hat er von allen Mitspielern immer den größten Respekt bekommen. Und so wie er an seine Leistungsgrenze und an die Schmerzgrenze gegangen ist und darüber hinaus, das ist wirklich vorbildlich gewesen. Und man hat auch mit ihm am Eis stundenlang trainieren können. Er hat sich die jungen Spieler zur Seite gezogen und hat mit ihnen Schussübungen gemacht, eben um selber besser zu werden oder auch die jungen Spieler heranzuführen an das Profileben. Also war in der Mannschaft, sowohl in Feldkirch, die 2 Jahre, wo er noch sehr jung war, aber dann bei der Nationalmannschaft als Legionär, wenn er dabei war, ein großes Vorbild für alle im Team. Und deswegen war er, wenn er dabei war, sein Stellenwert enorm in der Mannschaft. Eine kleine Anekdote. Doch diesen Ehrgeiz und diesen Willen, den er gezeigt hat und auch den Respekt, den er dafür bekommen hat, genau das hat er erwartet von jedem Spieler, der in der Mannschaft war. Und für die Vorbereitung bei der WM 99 für Norwegen war es dann so, dass eben einige junge Spieler dabei waren und unter anderem auch Christoph König vom KAC. Und die jungen Spieler haben sich natürlich beweisen müssen und wollten immer glänzen, weil sie noch keine Fixstarter waren bei der WM. Und der Christoph König hat dann jeden Schuss, sowohl bei der Aufwärmübung als auch egal was, immer versucht, Tore zu schießen. Und die ersten 1-2 Übungen gehören normalerweise dem Torhüter. Da schießt man ja vernünftig, dass man den Torhüter aufwärmt, dass er ein Gespür kriegt, links, rechts, zum Warmwerden. Und der wollte einfach unter allen Umständen immer Tore schießen. Und beim ersten Training hat der dem Reini gleich eine auf die Schulter brennt. Und dann war natürlich der Ofen aus beim Reini. Der hat dann den Christoph derartig abgestraft. Sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Er hat ihm nämlich das ganze Trainingslager links liegen lassen und hat keinen einzigen Schuss versucht, von ihm zu halten. Das muss man sich einmal vorstellen. 2 Wochen lang ist er nur im Tor gestanden und hat den Christoph König links, rechts irgendwie vorbeischießen lassen und hat sich nicht einmal bewegt, beziehungsweise überhaupt, wenn die Schussübungen waren mit links und rechts, der ist nicht einmal nach links gefahren oder nach rechts gefahren, sondern hat ihn einfach ins leere Tor schießen lassen, dass selbst der Ron Kennedy ihm darauf einmal angesprochen hat, warum er denn so agiert beim König. Dann sagt er, weil der nötige Respekt nicht da war. Er hat ihn, nachdem er ihm auf die Schulter geschossen hat, natürlich darauf angesprochen und hat gesagt, er muss halt oder soll wenigstens die ersten 2 Übungen für einen Torhüter schießen, aber nachdem das der Christoph König nicht beherzigt hat, hat ihn derartig abgestraft. Aber Ende gut, alles gut. Der Christoph König hat damals seine erste WM gespielt mit 20 Jahren, 99 in Norwegen. Und der Reini hat ihm gut gezeigt und gute Lehrmeister gewesen, dass man immer die Torhüter respektieren muss, aber auch seine Mitspieler. Insofern, ja, kann ich da auch nur den Hut ziehen, wie konsequent der Reini an den Tag gegangen ist, egal in der Kabine, beim Krafttraining, bei der Vorbereitung für die Spiele. als auch im Training am Eis selber. Er war hart zu sich selber, aber hat auch immer alles abverlangt von seinen Mitspielern. Insofern war er immer extrem beliebt in der Mannschaft aufgrund seines großen Einsatzes und seiner großen Klasse.
Ich muss gestehen, als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, habe ich mehr als nur schmunzeln müssen. Auch du musst jetzt darüber lachen, wie präsent ist diese Episode, dieses Trainingslager noch?
Ja, also es ist nicht so, dass ich das durch Gedanken gehabt habe, aber jetzt, wo er es erzählt, natürlich, die Zeiten waren damals anders. Damals war die Hierarchie noch anders als heute. Jetzt gibt es eher diese flachen Hierarchien, die Jungen. Also wenn man jetzt die ältere Spieler fragt, sie sagen, Hockey changed. Sie ist nicht mehr dasselbe. Und sie ist der Respekt nicht mehr so gegeben. Aber ich glaube, das ist in der ganzen Arbeitswelt genau gleich. Das war rückblickend, muss ich sagen, ist ja das natürlich nicht okay gewesen von mir. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. In der Situation ist es anders. Ich bin schon damals gewesen, ich habe mich nicht beschwert, wenn man am Kopf geschossen hat, gar nicht. Weil das kann ja jeder mal schlecht schießen. Aber da ist es ja auch öfter passiert und dann habe ich natürlich ihm auch darauf angesprochen, aber dann ist halt dieser jugendliche Leichtsinn von ihm ist halt auf ungute Art zu mir rübergekommen und dann habe halt ich auch nicht ganz richtig reagiert, dass das natürlich nicht in Ordnung ist, dass ich das 2 Wochen durchziehe, ist mir bewusst, aber ich glaube, wir haben in einer früheren Episode schon einmal gesprochen, wie der Sascha gesagt hat, Dominik, ich kann auch schwarzer Lase. Ich habe das aber nie in böser Absicht gemacht. Ich habe mich auch entschuldigt. Ich habe kein Problem gehabt, mich zu entschuldigen, wenn ich da über die Stränge gezogen habe. Aber ja, so ist Eishockey. Früher war es viel schlimmer. Früher, ich meine, ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit, wo ich in die Mannschaft gekommen ist, hätte ich mir nicht im Traum einfallen lassen, nach der Kabine, der Erste aus der Kabine zu gehen oder der Erste auf der Massagebank zu liegen. Ist es richtig gewesen damals? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es war halt damals so. Und damals ist man halt nicht immer fair mit jüngeren Spielern umgegangen. Wobei die Jungen auch nicht immer ganz unschuldig waren, das muss man auch sagen.
Du hast in dieser Folge auch schon angesprochen, dass eine gewisse Hierarchie wichtig ist, auch dir wichtig ist, einer deiner wichtigsten Werte logischerweise ist die Ehrlichkeit, aber weil wir gerade hier auch die Respektkomponente haben, wo rangiert das in deinem Wertekonstrukt?
Nein, ich bin so erzogen worden, dass man ist wurscht vor wem. Ja, Respekt soll man vor jedem haben, aber das geht in beide Richtungen. Ich hab jetzt vor irgendeinem wichtigen Geschäftsmann nicht mehr Respekt als vor einem Gebäudereiniger. Also ich habe vor jedem gleich viel Respekt, ich grüße jeden gleich und ich rede mit jedem gleich. Und ich erwarte nicht von einem, jetzt der einen vermeintlich schlechteren Job hat oder einen Hilfsarbeiterjob, dass der von mir in Ehrfurcht erstarrt. Nein, ich kann mein Kaffeeheferl in meiner Arbeit selber zum Geschirrspüler bringen. Das muss nicht jetzt die Putzfrau machen. Auch wenn sie vielleicht dafür bezahlt wird, aber also das kann ich schon selber machen. Und genauso wenig ist es, wenn ich mit irgendeinem Geschäftsführer vor Woche rede, warum soll der was besser sein? Da, das sind dann Gründe, das sind dann Situationen, da verliere ich meinen Respekt. Und für mich ist Respekt schon sehr wichtig. Und das versuche ich an meine Kinder weiterzugeben, so bin ich erzogen worden. Und natürlich macht man falsche Entscheidungen. Die Situation mit Christoph König war nicht richtig von mir. Damals habe ich nicht gewusst, wie ich es ihm besser zeigen soll. Im Nachhinein ist es lustig zu erzählen. Ich hoffe, dass er mal nicht böse ist darüber. Aber ja, es passieren halt Sachen, auf das man ist nicht auf alles stolz, was man in der Vergangenheit gemacht hat.
Ich möchte ganz zum Ende der Folge nochmal auf dieses Wechselbad der Gefühle eingehen. Es ist auch so formuliert, höchste Höhen und tiefste Tiefen, die bei dieser VU Feldkirch eigentlich in einem Kalenderjahr zusammengelegen sind, European Hockey League Sieger, Meister und dann nur ein Jahr später Gehälter, die ausbleiben und ein Aus der Mannschaft. Ich glaube, es war im Halbfinale gegen den VSV und das ist sogar noch relativ eindeutig. Also nach dieser Saison auf dieses eine bewegte Jahr zurückgeblickt hast, was waren da deine Gedanken?
Gott sei Dank ist vorbei. Also so nüchtern das jetzt klingt, so war es. Wir haben monatelang gespielt, ohne dass wir Geld gekriegt haben. Und wir haben alle auch leben müssen. Und das war jetzt da keine lustige Situation. Wir sind da damals viel angelogen worden. Und es waren Schutzlügen, wenn es sowas gibt. Ich bin an niemanden böse von damals, überhaupt nicht. Aber die Situation war damals nicht einfach für niemanden. Und es war einfach, wir waren einfach drum. Das war ein ganz komisches Jahr. Es war jetzt da nicht vom Gefühl her ist es jetzt nicht ein Jahr gewesen, wo ich gesagt habe, okay, zwar haben wir einen Misserfolg gehabt. Sicher nicht so. Wir waren einfach froh, dass es vorbei war. Okay, jetzt können wir heimgehen. Wir haben unseren Part gemacht, wir haben es anständig zu Ende geführt, es ist einfach nicht mehr gegangen mehr und ja, fertig.
Wann bzw. wo ist die Weichenstellung passiert in Richtung Zukunft bei dir in dieser Saison?
Wir haben damals, ich hab das große Glück gehabt in meiner Karriere, ich habe mit drei schwedischen Nationalspielern zusammengespielt, die zu diesem Zeitpunkt, wo ich mit einer gespielt habe, waren sie Rekordnationalspieler. Das war der Thomas Rundqvist, dann war es der Jonas Bergqvist und dann 2008/09 der Jörgen Jönsson. Und der Jonas Bergqvist war in meinem letzten Jahr in Feldkirch war er bei uns Ausländer und der hat einen Spielervermittler gehabt, den Ulle Öst, der gleichzeitig GM war von Leksand in Schweden. Und der hat mich schon beobachtet und der hat halt dann gefragt, ob ich nach Schweden kommen möchte.
Über diese Episode werden wir sprechen, aber noch nicht beim nächsten Mal. Es ist jetzt das Ende des dritten Teils der großen Karriere-Rückschau auf dein glorreiches Wirken. Teil 3 ist beendet, Teil 4 ist aber noch nicht die NHL. Teil 4, auch wieder Schneckenprinzip, wir springen ein wenig hin und her, wird vor allem deine Zeit bei Red Bull Salzburg sein. Teil 5 dann natürlich die NHL. Teil 4 gibt's heute in 2 Wochen. Heute in einer Woche gibt's die erste, in Anführungszeichen, reguläre Folge von Hockey Clock mit Martin Pfanner in Staffel 2. Möchte mich aber einstweilen einmal mehr bedanken, Reine, dass du jetzt schon mal so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über die glorreiche Zeit und dann auch den tiefen Fall der VfL Feldkirch zu sprechen.
Noch einmal danke, dass du mich für das Interview in Betracht gezogen hast, ja.
Natürlich. Und es wartet noch ganz viel mehr, Reine Divis, auf uns, auf euch, auf mich, das Ganze in 2 Wochen. Hockey Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.